Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Bei uns waren alle auf dem Platz. Ich habe Menschen bei uns Emotionen zeigen gesehen, die haben selbst beim Aufstieg nicht so viel Emotionen gezeigt.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Es ist 2022, Benny Zander ist alt und ziemlich ranzig. Jo Leute, das ist Alex Schlüter mit seinem Track.
Das ist jetzt der Einstieg in die neue Folge.
So macht man einen Podcast-Einstieg.
Ja. Wer hat dir das denn gesagt?
Ein cooler Berliner Typ. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Kicker Meets the Zone. Es ist Montag, Benny Zander sitzt tatsächlich neben mir.
Hallo.
Und ist gar nicht so ranzig, wie ich in diesem klasse Hip-Hop-Track gerade eben zitiert habe.
Haben wir aber auch gerade nochmal im Gesicht ein bisschen frisch gemacht für diese
Podcast-Aufzeichnung. Ich habe seit 5 Minuten ein T-Shirt an.
Ja, siehst du wohl, das wollte ich mich nochmal bei dir bedanken, dass du das geschafft hast. Also auch von meiner Stelle, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets the Zone, dem Podcast, der dem glorreichen FC Hansa Rostock zum Derby-Sieg gratulieren möchte.
Ganz genau, das ist unsere größte Aufgabe für diese Woche.
Das ist eigentlich fast alles, was ich zu Beginn hier beizutragen habe. Nee, das stimmt nicht. Also wir sitzen hier in Hamburg und erklären vielleicht zu Beginn mal ganz kurz, was wir heute eigentlich vorhaben. Wir haben es ja letzte Woche schon kurz angedeutet, warum die Folge ausnahmsweise mal einen Tag später rausgekommen ist. Das liegt daran, dass wir...
Das ist jetzt aber ein ganz kreatives Zeitding, was du hier aufgebaut hast.
Das ist jetzt wie bei dieser Dark-Serie. Ja. Also jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie wir rauskommen, weil jetzt gerade, wo wir hier sitzen, ist Montag.
Ganz genau, aber wir werden rausgekommen sein.
Ja, genau, und das liegt daran an dem Gast, den ihr da im Episodentitel lest, an Leo Bittencourt, weil da eben morgen, also jetzt von jetzt ausgesprochen morgen, ein Zeitslot war, um mit ihm zu quatschen über den SV Werder Bremen, was ihr nachher hören werdet. Aber dann ist schon Dienstag, aber jetzt ist Montag. Es ist wirklich kompliziert. Es ist auch euch eigentlich scheißegal, glaube ich. Es ist den Leuten vollkommen wurscht.
Es ist der intelligente Fußball-Podcast, den wir nicht verstehen. Aber ihr müsst ihn ja auch einfach nur verstehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Bundesligaspieltag beginnen, an dem wir beide durchaus auch gemeinsam einiges erlebt haben. Wir können aber auch schon mal darauf hinweisen, das ist auch der Podcast, in dem ihr endlich versteht, wie Barcelona eigentlich so viele geile Spieler kaufen kann, obwohl sie nichts im Portemonnaie haben.
Hoffentlich. Mal sehen. Wir werden das nachher mit Christoph Laskowski vom Kicker mal gemeinsam versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und gehen jetzt also, jetzt wird es noch komplizierter, weil es ist jetzt die nächste Schleife in der Dark-Zeit-Dimension. Ich hoffe, irgendjemand von euch hat diese Serie gesehen, um zu verstehen, worüber ich hier gerade rede.
Ich hoffe, es kennt auch irgendjemand Gemischtes Hack. Ist so ein Nischen-Podcast. Sonst hat mein Einstieg auch nicht funktioniert.
Okay. Wir gehen nämlich jetzt nach gestern, denn wir waren gestern zusammen in Bochum im Stadion. Der glorreiche VfL Bochum hat gegen den FC Bayern München gespielt. Es war am Ende eine deutliche Kiste. Du kannst gleich vom sportlichen Aspekt mal sprechen. Ich möchte zu Beginn vom Anreiseaspekt sprechen. Denn für mich, ich bin aus Hamburg dahin gefahren mit dem Zug und abends sind wir dann ja zusammen wieder hierher zurück. Bin dann irgendwann in die Tram umgestiegen und habe es letzte Saison schon mal in Dortmund so schön gesagt, habe so richtig schön Bochumer Fanseele eingeatmet. Allein schon in der Tram auf dem Weg zum Stadion, denn da waren die unterhaltsamsten Menschen, die du dir vorstellen kannst, unmittelbar um mich rum, alle im Bochum-Trikot und mit Bochum-Schal, dass ich irgendwann...
Immer noch wahnsinnig beliebt, das bunte Faber-Trikot.
Ja, ne? Extrem. Ja. Gestern lief vor uns einer im Wahid Hashemian, hab ich auch kurz gesehen. Teilweise kannten die sich gar nicht, aber natürlich, ne, du bist alles Bochum-Fans und kommen die da ins Gespräch miteinander. Ich stand daneben, habe mir das angehört und dachte, verdammt nochmal, jeder von denen würde unseren Podcast deutlich unterhaltsamer machen als ich. Und das kann ich vielleicht an einer Anekdote kurz wiedergeben. Was ich so geil finde am Pott und an den Menschen hier, mir ist es zwar hier ein bisschen zu voll oder da zu
was
voll.
Was heißt denn jetzt wieder hier?
Ja, das ist ja jetzt Hamburg.
Ist das wieder ein Zeitortsprung oder was?
Also mir ist es im Pott generell ein bisschen zu voll. Ne? Jemand, der auf dem platten Land in Sachsen auf dem Dorf aufgewachsen ist und da lange auch laufen konnte, ohne dass er jemanden trifft. Aber was ich geil finde, sind die Menschen im Pott. Und ich möchte folgende Anekdote erzählen. Wir steigen aus der Tram aus. Nachdem ich vorher schon mich zusammenreißen musste, nicht über jeden guten Witz laut mitzulachen, weil ich ja eigentlich gar nicht in ihrer Runde mit dabei war. Und dieser eine Typ läuft neben mir. Wir gehen aufs Stadion zu und natürlich steht dort was? Steht dort ein Typ mit einem Schild, suche Ticket. Und als wir auf den zulaufen, sagt er in seinem Pott-Slang, den ich jetzt nur so semi-gut nachmachen kann, hat noch einer von euch Ticket? Und dann sagt dieser Typ, der neben mir läuft, in feinstem Pottdeutsch, ja klar, 3 Stück und lacht einfach und geht weiter. Und das ist für mich das Geile daran, wenn man im Pott Fußball guckt. So trocken und zack, fantastisch.
Ich mag Bochum auch deswegen, weil man, bist du dann bis zum Stadion direkt Tram gefahren oder hochgelaufen? Weil ich finde eigentlich besonders geil, dass man da die Castroper hochlaufen kann. Macht das selber total gerne. Es sind so vom Hauptbahnhof, ich würde sagen, so knappe 20 Minuten Fußweg. Aber es ist wirklich Anne Castroper. Wir haben noch ein Feierabendbier nach dem Spiel an der Kneipe Anne Castroper getrunken. Das, glaube ich, gibt es so krass nicht. Jetzt werde ich bestimmt wieder irgendwas vergessen. Aber ich habe das gestern schon gefeiert. Sepp Kneis über unser Experte. Du hast dich, wie gesagt, auch noch gut mit reingesneakt. Lukas Schönmüller als Kommentator. Und ich habe gesagt, dass dieses an dieser Straße XY in keinem bis wenigen Stadien so präsent ist. Selbst Liverpool Anfield Road, die Anfield Road ist natürlich direkt da am Stadion und deswegen heißt es auch so, aber die ist für mich gar nicht so präsent wie die Castroper Straße da hoch. Ich weiß zum Beispiel in Braunschweig, wo ich natürlich sehr, sehr früh Erfahrung mit gesammelt habe, Stadion an der Braunschweiger Straße. Ist das, ne?
Heißt an der
an der Hamburger Straße natürlich, genau. Ja. Das an der Braunschweiger Straße ist das Stadion in Hamburg. Nein. Stadion an der Hamburger Straße, wo vorne auch so diese klassische Tanke ist, die man dann natürlich zum letzten Bier holen nochmal braucht. Finde ich auch sehr, sehr prägend, weil es so eine große Straße ist, aber Castroper ist da nochmal drüber. Und das macht es irgendwie so fußballromantisch.
Apropos Bier, der unterhaltsame Typ stieg in die Bahn ein und sah, dass ein Bochum-Fan eine Bierdose in der Hand hielt, die man eigentlich eher mit dem FC Schalke in Verbindung bringt. Und da hat er ihn natürlich sofort erstmal rund gemacht dafür, wie es sein kann, dass er diese Plörre trinkt. Lass uns sportlich werden. Also ich könnte jetzt noch 1000 Anekdoten erzählen. Es ist einfach fantastisch gewesen. Allein schon der Weg zum Stadion. Im Stadion war es dann aus Sicht des VfL Bochum nicht so ganz fantastisch. Es gab richtig auf die Nuss. 0-7 am Ende. In der Tram wurde noch gesagt, hoffentlich sind sie gnädig mit uns, waren die Bayern nicht.
Und da muss man ja nochmal ein bisschen zurückspulen, wenn wir heute sowieso die Zeitspulfolge haben, dass beim letzten Heimspiel der Bochumer gegen Bayern das Ganze noch ganz anders ausgesehen hat. Da hatte man 4-2 gewonnen in der Vorsaison. Wahnsinns-Eskalationsstufe, auch mit tollen Toren. Jetzt muss man auch da natürlich ehrlich analysieren, dass das hat Julian Nagelsmann dann auch vor dem Spiel nochmal gemacht. Jo, haben sie gut gemacht, wir haben Fehler gemacht, aber sie haben natürlich auch einfach jeden Ball in den Winkel gedroschen, den sie so in den Winkel droschen konnten. Also das war natürlich auch ein ganz, ganz spezieller Tag, dass du so einen nicht zweimal hintereinander an zwei Heimspielen gegen Bayern hast, ist auch klar. Es war ein Gegenteiltag und das wurde dann auch nach dem Spiel nochmal sehr deutlich, als Thomas Reis sehr klar war, als Simon Zoller sehr, sehr klar war. Bochum war nicht gut. Sepp zum Beispiel hat sie in der ersten Halbzeit ein bisschen besser gesehen, als ich sie ehrlich gesagt gesehen habe.
Ich fand sie in der Phase zwischen 1-0 und 2-0, da kann Lucia auch den Ausgleich machen. Das sind so, was wir immer sagen, gegen die Bayern müssen die Kleinigkeiten stimmen. Sané mit der ganz frühen Führung. Und dann in dieser Phase danach, da fand ich sie eigentlich nicht schlecht.
Wir haben ja bei Gegnern des FC Bayern München in den ersten beiden Spieltagen, hier wurde es natürlich besprochen, zwei unterschiedliche Varianten gesehen. Frankfurt war mutig und hat dafür richtig auf den Sack bekommen. An Spieltag Nummer 1 mit offensiven Außenverteidigern Knauf und Kostic, der ein oder andere erinnert sich an diese ehemalige Frankfurt-Legende. Und an Spieltag 2 hat der VfL Wolfsburg das Gegenteil gemacht, hat sich sehr hinten reingestellt, hat einen Mittelfeldspieler, einen defensiv orientierten Gelavogie mit reingenommen in die Zentrale, um irgendwie das Zentrum zu verdichten und hat deswegen in Anführungszeichen nur 0-2 verloren. Jetzt hat Bochum wieder eher, obwohl ich es anders erwartet habe, die Variante Frankfurt gewählt und hat ähnlich sogar noch ein bisschen höher auf den Nuss bekommen. Ich finde das, was da an sich natürlich erst einmal lobenswert ist, aus neutraler Sicht, dass sie frech sein wollten, dass sie mutig waren, dass sie auch bis auf Manuel Neuer vorne drauf angelaufen sind, dass das einfach nicht funktioniert hat, weil sie die Abstände überhaupt nicht hinbekommen haben. Und was macht die Bayern im Moment so brutal gut? Dass sie das mit Abstand beste Team in den Zwischenräumen sind. Also zwischen der gegnerischen Kette, in dem Fall Viererkette, und den Mittelfeldspielern. Es war so ein bisschen Lucia als Sechser und dann Förster, der reingerutscht und ist, Stöger. Und Stöger so ein bisschen auf Achterposition, so habe ich zumindest gegen den Ball gesehen, sehr mannorientiert. Aber da in diesen Zwischenräumen, zwischen Mittelfeld und Abwehr, da tummeln sich die vier offensiven Bayern, diesmal auch ein bisschen anders aufgestellt, mit anderem Personal, aber doch irgendwie wieder ähnlich gut. Und das haben sie einfach nicht in den Griff gekriegt. Wie gesagt, sehr mannorientiert, was die Bayern dann aber auch sofort beantwortet haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Förster hatte bei Kimmich eigentlich einen fast manndeckenden, klaren Gegenspieler. Stöger hat sich dann um Sabitzer als zweiten Sechser gekümmert und Lucia war dann häufig bei Müller, der eben sowieso da in den Zwischenräumen rumturnt. Und dann hat sich ein Kimmich zum Beispiel dann mehrfach im Aufbauspiel gesagt, okay, wenn die so mannorientiert sind, dann ziehe ich jetzt einfach vorne bis auf die gegnerische Abwehrkette. Und der Förster hat mehrfach dann gemerkt, shit, jetzt muss ich ja hier komplett mitgehen, weil wir ja so klar mannorientiert spielen wollen, anstatt ihn dann da vielleicht zu übergeben. Und dann kommt ein Müller wieder rein, weil er natürlich sieht, da ist jetzt dadurch ein Riesenloch aufgegangen und das macht das Aufbauspiel dann einfacher, macht es super leicht, dann die da vorne gut draufpressen, zu überspielen, weil da einfach dahinter dann ein Riesenraum ist. Also die Bayern haben auch auf sowas im Moment enorm gute Antworten. Die Abwehrreihe bei Bochum ist mehrfach nicht gut rausgerückt, weil das gehört ja dann auch dazu. Also du kannst ja mutig vorne draufgehen, aber wenn die Abwehrreihe dann hinten drin steht, dann sind das riesige Löcher. Und ja, es gibt keine Mannschaft in Deutschland, auf keinen Fall, in Europa auch nicht viele, die das so gut dann ausspielen wie die Bayern.
Dieser Konter zum 4-0 ist mir noch so in Erinnerung, weil ich mir da dachte, als Verteidigung, ja, du hast nur die Wahl zwischen Pest und Cholera in dem Moment. Wenn die so mit Tempo 3-2 laufen, vorne nochmal kreuzen, alle laufen gefühlt 500 km/h schnell, alles passt ineinander, am Ende Mané mit dem Abschluss, also das ist so ein blitzsauberer Konter gewesen und ich saß dort auf der Tribüne und dachte mir, ja, fuck, also das ist so viel Qualität und so viel Tempo.
Ja, wollen wir über diese Qualität kurz noch reden, dass da eben kein Musiala, der bis dahin beste Saisonspieler des FC Bayern dabei war, leicht verletzt, auch ein Gnabry nur auf der Bank, das heißt also Sané und Coman in der Startaufstellung erstmalig, die hatte ja in den ersten beiden Spieltagen exakt gleich ausgesehen. De Ligt zum ersten Mal mit dabei, weil Davis sich verletzt hatte, darum Hernandez raus und da hört ihr schon, also da war ja viel Veränderung drin, du hast es ihnen aber überhaupt gar nicht angemerkt und das ist dann das Beeindruckende, fast schon Beängstigende.
Leroy Sané hat viel Lob bekommen, Tor zum 1-0 in der vierten, ne? Der ganze Spielverlauf dann auch aus Bochumer Sicht, wie gesagt, du hast einmal die Möglichkeit mit Lucia vielleicht den Ausgleich zu machen, dann kriegst du stattdessen De Ligt, wo wir erst alle noch dachten, der köpft sich das Ding an die eigene Hand, aber es war wohl doch die Hand von Gamboa, war schwer aufzulösen, macht das 2-0 kurz danach. Beim 3-0 Gamboa will zum Keeper zurückköpfen, dann hast du nachher noch ein Eigentor und die Bayern haben aber halt auch bis zu diesem 7-0 von Gnabry, also da war halt auch dann, der ist dann auch am Innenpfosten und drin, so, ne? Das ist einfach so ein Tag, da kriegst du auf die Nuss, muss man sagen, was die Bochumer Fans da veranstaltet haben, auch nach dem 0-5, auch nach dem 0-6, à la Bonheur, wie das Stadion wurde immer lauter gefühlt bei jedem Gegentor, ne? Und das fand ich schon beeindruckend. Natürlich, für mich war es der erste Stadionpunkt in Bochum. Einmal Bochum von Grönemeyer vorher vom Stadion gesungen zu hören. Also das war ein interessantes Stadionerlebnis, ganz, ganz toll, obwohl es so ein klares Spiel war.
Ja, und natürlich muss man aus Bochumer Sicht dann jetzt trotzdem festhalten, 0 Punkte nach 3 Spielen. Und auch wenn du gegen die Bayern verlieren kannst, zahle ich gerne ins Phrasenschweinverein. Ein vor allen Dingen Simon Zoller ist sehr deutlich geworden, hat gesagt, unsere Abläufe passen überhaupt nicht. Also viele wissen nicht, was der andere tut. Das ist besorgniserregend. Mhm. Irgendwie natürlich richtig, dass es dann so klar angesprochen wird, weil, ach ja, gegen die Bayern ist das halt mal so. Wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, vor allen Dingen, wenn man eben weiß, dass sie am Freitag nach Breisgau, nach Freiburg reisen, in den Breisgau. Und wenn du da unsortiert bist, dann ist das direkt die nächste Mannschaft, die dich rund macht. Ja. Und das ist dann, also dann stehst du schon, und man muss natürlich jetzt wirklich ein bisschen Sorge haben, wenn das wieder am Freitag schief geht, könnt ihr ja auf der Zone anschauen, ich werde wieder im schönen Breisgau sein, dann stehst du halt bei 0 Punkten nach 4 Spieltagen. Und dann wird es auch für Bochum, bei denen natürlich klar ist von Spieltag 1, wir kämpfen nur für den Klassenerhalt, aber schon ein bisschen dunkler.
Ja. Während wir im Stadion waren, lief die Partie Eintracht Frankfurt gegen Köln. Die haben wir beide uns jetzt nachträglich nochmal drauf geschafft. Ein 1-1 bei den Frankfurtern, interessant. Pellegrini, Kostic-Ersatz. Ich habe ein bisschen Basketball am Wochenende gemacht. Von Beginn an, die Frankfurter mit Viererkette. Ja, das ist also die Veränderung.
Erstmalig seit langer, langer Zeit.
Bei den Kölnern Tigges vorne drin. Und dann dachte ich erst, oh, wie sieht Marvin Schwäbe da bei diesem 0-1 aus? Dieser Kamada-Freistoß von außen, bis man dann sieht, ah ja, Jonas Hector ist mit dem Kopf noch dran und deswegen faustet er quasi einfach ins Leere. Ja. Und dann müssen wir über das 1-1 reden, 82. Minute, weil es wurde nach dem Spiel sehr viel darüber geredet. Thielmann haut den aus der Distanz rein und Kevin Trapp sagt ganz klar, das ist abseits gewesen von Florian Dietz bei diesem Schuss und ich bin nicht bei ihm, weil wir haben die Regelschulung.
Hast du einen Indiz dafür?
Ja, das Indiz dafür wäre die Hintertorkamera, weil die in der Sichtlinie, das haben wir ja letzte Woche mit Dennis Aytekin auch besprochen, waren eher die Mitspieler von Kevin Trapp und der Dietz steht quasi daneben und es soll ja nicht um Sichtfeld gehen, sondern um Sichtlinie. Er läuft auch nicht nachträglich, wie zum Beispiel bei diesem einen Dortmund-Tor am letzten Spieltag, noch da rein, um irgendwie noch an den Ball zu kommen oder den Torhüter irgendwie zu beeinflussen, sich in einen Zweikampf zu begeben.
Würdest du sagen, er beeinflusst ihn nicht?
Ich finde, er beeinflusst ihn nicht.
Ich würde zu 100% sagen, er beeinflusst ihn. Und ich finde das, aber
einfach nur, weil er da ist?
Ja. okay. Genau. Und das ist natürlich der große Unterschied zu Moukoko, der bei dem ja im Nachhinein noch gesagt wurde, jo, wäre abseits gewesen.
Er wird aktiv, klar aktiv.
Ne, ja. weil er zum Ball geht. Ja. Aber er steht im Abseits und ist dann, der Ball fliegt an ihm vorbei. Und ich finde, man sieht sehr klar auch in dieser Hintertorperspektive, dass Kevin Trapp davon beeinflusst wird, dass der da steht. Mit, oh, da ist ja noch einer, da könnte jetzt noch rankommen. Und ne? Also das ist für mich, also er hat nicht, schwierige Formulierung, aber ihr werdet es verstehen, nicht keinen Einfluss. Und das ist für mich so, also, das heißt also, unterm Strich muss man sagen, wir können einen ganzen Podcast mit Dennis Aitekin aufnehmen und haben trotzdem noch Fragen. So toll dieser Podcast war, danke auch für euer Feedback. Aber ist da eventuell die Sichtlinie, das Sichtfeld gar nicht das Entscheidende, sondern man muss eben gucken, da ist einer, der beeinflusst den Keeper aus einer Abseitsposition.
Ist eine Philosophiefrage, ne? Einfach durch die pure Existenz im Abseits seiend, ja.
Und das finde ich aber erstmal nur von meiner Logik her dann ahndungswürdig. Weil da steht einer im Abseits und ich als Torhüter reagiere darauf. Mhm. So, weil ich finde, man sieht, dass er, als der Ball zu ihm kommt, nochmal zögerlich ist und eben nicht entsprechend
in die Richtung springt. Ich finde, er ist zögerlich, weil er den Ball nicht sieht, wegen seiner eigenen Mitspieler. Und das finde ich
halt nicht. Guck's dir nochmal, vielleicht liege ich auch daneben, aber also Kevin Trapp war ja sehr klar, aber ist natürlich, er ist jetzt nicht objektiv, logischerweise, aber ich bin schon bei ihm, dass er beeinflusst wird von ihm, weil ich finde, als der Ball schon an den zunächst die Sicht verdeckenden Mitspielern vorbei ist, hat er nochmal so ein leichtes Zögern drin und das liegt an Dietz.
Ist die Frage, wo du dann die Grenze ziehst. Wie weit darf einer draußen stehen, um ihn nicht zu beeinflussen, nur weil er da steht? Ne? Weil es wird auch Situationen geben, da steht vielleicht einer 3 Meter da drüben. So. Ja. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr beeinflusst. Ja, es ist alles.
Ja. Ich denke dann ja immer, dann steh halt nicht im Abseits. Dann, weißt du, also erstmal steht er ja im Abseits und sollte gucken, dass er da nicht rumsteht.
Aber so. Wir wollen ja auch auf der anderen Seite nicht, dass jetzt all diese Tore aberkannt. Also es ist ohnehin Gaga, dass wir jetzt in diesen 3 Spieltagen ja. so kumuliert, so häufig diese Situation hatten, wie gefühlt in der ganzen Vorsaison zusammen nicht. So. Ja. Die Kölner nehmen es natürlich gerne mit. Was von diesem Spiel ich noch kurz dir hinwerfen wollte, war das, was Steffen Baumgart am DAZN-Mikro vor dem Spiel gesagt hat, als er auf Anthony Modest angesprochen wurde. Das fand ich ganz interessant. Was Toni letzte Saison hier ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Also er hat natürlich auch nochmal herausgestellt, wie wichtig der gewesen ist, aber er hat gesagt, die Leute, die vorangegangen sind und die ihn auch haben glänzen lassen. Das sind so Leute wie Jonas Hector, wie Flo Kainz, wie Benno Schmitz. Und dann kam noch der Zusatz und jetzt sieht man ja, jetzt packt man den in eine andere Mannschaft und dann läuft es vielleicht auch mit dem Toreschießen erstmal nicht mehr so. Da hat er schon einen Punkt, ne? Also natürlich konnte der Modest in der vergangenen Saison
auch... haben wir hier nicht auch eine Diskussion darüber geführt, wer der MVP der Liga ist? Und Modest war natürlich ein Thema, weil er so sehr herausgestochen ist bei Köln.
Er hat natürlich...
Müssen wir da nicht auch fair sein? Bei allem sauer sein, dass er jetzt... dieses tolle Team verlassen wollte.
Er war natürlich der Verwerter am Ende und natürlich brauchst du den und er hat ja auch so eine hohe Prozentzahl an den Toren, aber klar, diese Tore hat auch jemand vorgelegt und das ist das Einzige, was der Baumgart im Grunde genommen da nochmal sagen will. Klar, immer mit der Fußnote, natürlich ist er jetzt auch nicht gerade wahnsinnig happy, auf dem Modest zu sprechen im Moment, aber du kannst natürlich solche Kopfballtore, wie er sie auch reihenweise dann gemacht hat, weil er einfach eine geile Kopfballtechnik hat, aber weil es auch dafür gute Flanken braucht und die hat er bekommen.
Aber dann würde ja bedeuten, also das würde ja bedeuten, wir gucken mal, was Modest jetzt bei Dortmund macht, ob der da jetzt auch trifft. Dann müssen wir aber auch genau hinschauen, was ein Tigges, ein Dietz bei Köln machen, weil klar, die müssten dann ja jetzt mit denselben Mitspielern auch funktionieren. Ne? Ja. Und er wollte
gut,
es ja auch
haben
nicht
natürlich vielleicht eine andere Abschlussqualität nochmal als Modest, das würde, glaube ich, auch Baumgart nicht bestreiten.
Ja, genau, aber das ist ja das Ding. Also Flanken reinschlagen werden sie weiter. Und wenn du dann einen hast, bei dem du halt weißt, ich kann das Ding vom Halbfeld reinprügeln, der macht was draus, dann ist das ja wahnsinnig geil für deine Mannschaft und ja, dann ist er in dem Moment wahnsinnig wichtig. Ne, ich will mich jetzt nicht klar auf die Seite Modest schlagen, aber ich finde, man sollte seinen Anteil dann natürlich auch nicht zu klein reden. Also bei so einer Mannschaft, die so klar den Spielstil auf dich ausrichtet, kann man doch erstmal sagen, was muss das für ein krasser Typ sein, dass eine Mannschaft sagt, wir spielen. Was haben sie nicht einfach so gemacht, sondern sie haben wegen ihm die meisten Flanken in der Liga geschlagen.
Ja,
wenn vorne Mario Götze drin gewesen wäre, dann hätten sie es anders gespielt.
Apropos 1:1 einen wichtigen Stürmer ersetzen. Union Berlin gegen RB Leipzig. Samstagabend, 2:1. Hast du Siebert Schönig sogar in deinem Kicker-Manager?
Selbstverständlich, weil ich so ein bisschen vermutet habe, dass er das einfach genauso spielt, ne? So Stichwort System nicht ändern.
Auch überlegt.
Und er spielt fast identisch wie Avoni, sein Vorgänger. Und funktioniert jetzt schon mit Becker großartig. 2 Tore nach ganz, ganz ähnlichem Muster umschalten, nachdem man hinten kompakt drin gestanden hat. Vor allen Dingen über die beiden und dann schnell, aber eben so vor allen Dingen auch geradlinig und kompromisslos. Das Das ist schon beeindruckend. Also, dass der jetzt schon da ist und wenn du nur diese beiden Tore anschaust, sagst du dir, oh ja, die kennen sich aber sehr gut, was?
Die spielen doch schon 10 Jahre zusammen. Ich möchte bei dem 1-0 noch den Pre-Assist von Yannick Haberer hervorheben. Weil der spielt von halb links nochmal in den halb rechts offenen Raum so diesen Ball auf Becker. Und damit verlagert er nochmal im vollen Tempo quasi das Spiel in eine andere Schiene und das im Endeffekt bricht den Leipzigern dann komplett das Genick. Die sind auch nicht gut sortiert.
Das war übrigens auch der Pass von Coman bei dem Kontertor der Bayern.
Also wenn ihr euch das nochmal anguckt, Chapeau, Yannick Haberer müsste es gewesen sein, der den da so überhaupt erst einleitet. Bei den Leipzigern wieder Schlager komplett auf der Bank. Forsberg, da hat sich jetzt der Berater zu Wort gemeldet, nur eingewechselt, Silva nur eingewechselt. Und wir müssen natürlich auch da noch über unseren Podcast-Gast der letzten Folge sprechen, über Dennis Aitekin. Es gab eine strittige Szene. Werner geht im Strafraum zu Boden, getroffen von Trimmel. Das hat er selber
beim Stand auch, von 0-0, glaube ich. Ne?
Ja. Das hat er selber auch nach dem Spiel zugegeben. Und Dennis Aitekin sagt quasi, ja, der ist aber vorher schon quasi auf dem Weg nach unten. Ich habe es mir jetzt, wir haben uns vorhin gemeinsam nochmal angeguckt. Das liegt aber auch daran, dass Trimmel da auch noch oben mit beiden Händen arbeitet und Armen. Und das in Kombination mit, er tritt ihn dann unten so so zwischen Wade und Knöchel, ist dann schon eher mehr Elfer als kein Elfer.
Ja, genau, so würde ich es auch beurteilen. Also ist natürlich auch wieder eine Szene, wenn du die Zeitlupe anschaust und diesen Knöcheltreffer so klar sehen kannst, sagst du, ey, wie kann man denn das nicht geben? Das Argument von Dennis Aitekin verstehe ich schon, aber ich finde auch, es ist einfach, es ist ein zu klarer Kontakt unten, als dass man jetzt sagen könnte, naja, er wäre sowieso auf dem Kinn gelandet. So ist übrigens super interessant, da springen wir jetzt noch nicht hin, aber wir reden nachher auch noch über Mainz-Augsburg. Da holt Johnny Burkhardt einen Elfmeter raus. Den könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ihr habt noch eine Menge zu gucken, Leute, meine Güte. Ihr habt
doch alles gesehen.
Und das ist eigentlich ein ganz klassischer Fußfeger, Ende der Partie. Und man würde sagen, ja, ist auch schön, gibt es mal Elfmeter, muss der VAR nicht lange hinschauen. Wenn man jetzt aber überlegt, dass ja eigentlich die Regelgrundlage besagt, der Kontakt muss ursächlich für den Fall sein, dann ist das erstmal da nicht eingetreten. Denn man sieht in der Slow-Mo ganz klar, er wird gefegt, steht dann,
ach stimmt,
tritt nochmal auf noch mal. Und dann fällt er hin, weil er merkt, da war ja ein Kontakt. Ne? Obwohl man trotzdem eigentlich sagen würde, ja, ist eine ganz klare Sache, da braucht man sich jetzt nicht viel beschweren. Aber da sieht das, also im Endeffekt nehme ich das Beispiel jetzt nur, weil man dadurch sieht, wie kompliziert das halt auch sein kann für Schiedsrichtergespanne, da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Weil natürlich hätte jeder gesagt, also wenn er den Elfmeter nicht gibt, mit der Begründung, die ich jetzt genannt habe, dann wäre das natürlich auch ein Skandal gewesen. Aber im Endeffekt hättest du es auf Basis der Regeln dann so vertreten können.
Kommen wir galoppieren noch ein bisschen durch den restlichen Samstag. Freiburg gewinnt 1-0 in Stuttgart, weil Marc Flecken mit einigen starken Paraden das 1-1 verhindert. So kann man dieses Spiel, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Dann hatten wir die Partie zwischen, was haben wir denn noch, Gladbach? Nee, das war am Freitagabend schon. Aber wir hatten hier noch Wolfsburg-Schalke 0-0. Hast du dir da noch irgendwas notiert? Klar, mir bleibt natürlich hängen Niko Kovac mit dieser Aussage in Richtung Max Kruse vorm Spiel. Also es gibt diverse Spieler, die ein bisschen häufiger auf dem Trainingsplatz anzutreffen sind. Auch interessant, sowas öffentlich so zu machen.
Ja, kann man jetzt hinterfragen, warum er das macht. Also offensichtlich will er ihn da auch ein bisschen kitzeln. Die Frage ist, wie reagiert ein Max Kruse, wenn man ihn kitzelt? Ich würde mich nicht trauen, aber das bleibt auf jeden Fall das Thema Nummer 1 beim VfL Wolfsburg. Thema bei Schalke 04 ist natürlich Elfmeterschießen. Terodde holt einen Elfer selbst raus. Auch finde ich gar nicht so klar, wie das vielleicht der ein oder andere dann gesehen hat. Aber verschießt gleich doppelt, weil einmal Castells zwar pariert, aber sich zu früh von der Linie bewegt hat und dann in dieselbe Ecke nochmal abtaucht, wohl gerade noch mit dem Fuß auf der Linie gewesen ist. Muss ja nur ein Fuß dann noch drauf sein und den dann auch nach der Wiederholung nochmal rausfischt. Ich fand an der Situation, die zu diesem Elfmeter geführt hat, ein bisschen schwierig, dass da natürlich ein Kontakt gewesen ist. Wer war denn der Wolfsburger Abwehrspieler, der den rausschlagen wollte?
Van
de Feen will den Ball rausschlagen. Und Terodde kommt von oben nochmal mit dem ausgestreckten Fuß und ist nochmal einen Tick früher dran und dann schlägt bei der eigentlichen Schussbewegung, um den Ball zu klären, Van de Feen von unten sehr klar gegen Teroddes Fuß. ich bin da wirklich jetzt nicht sicher und da habe ich jetzt auch wieder eine Regellücke, aber was ist denn aus dem guten Alten draufgehalten geworden? Also für mich ist das ein klassisches, er stempelt von oben. Und man könnte jetzt sagen, er spitzelt, habe ich ja selber gesagt, ne, er spitzelt halt den Ball ein bisschen weg und wegspitzeln ist dann kein Draufhalten. Aber ich finde, er ist sehr klar, also ist es auch ein gefährliches Spiel. Also ich finde, wenn du da so oben die Stollen draufhältst, dann ist es für Van de Ven tatsächlich auch nah an der Fußprellung. Aber vielleicht ist da im Regelwerk eine Formulierung, die, also vielleicht gibt es sowas wie
Draufhalten. Ich sehe das tatsächlich komplett anders. Für mich ist es gar kein Draufhalten. Er ist einfach eher am Ball und spitzelt den weg und ist ja nicht, also er hält ja nicht auf den Fuß, also aktiv auf den Fuß des Gegenspielers, sondern der Ball ist in der Luft und ob der andere ausholt oder nicht, das kann dem Terodde ja egal sein. Ne? Also der ist in dem Moment...
Naja, aber was ist denn dann draufhalten? Genau das.
Draufhalten ist, also so wie du das jetzt beschrieben hast, so ist die Situation für mich nicht. Dass der von oben mit so einer Trittbewegung so macht. Also ist jetzt für euch ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
Ja, aber draufhalten ist ja, also ich finde, er macht halt keine Bewegung nach oben, also er spielt den Ball, aber dann hält er den Fuß da oben stempelnderweise. So, ne? Draufhalten ist ja nicht nach unten treten. So, ja, aber also für mich ist das so eine Fußballbewegung, die ich mich als Spieler nicht getraut nicht habe, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist ja jetzt ein Draufhalten, da muss ich wegziehen.
Wären wir uns so nicht einig. Ja. Okay, Wolfsburg in der zweiten Halbzeit extrem dominant. Am Ende nur 0-0 aus Sicht des VfL Wolfsburg. Augsburg gegen Mainz, du hast es angesprochen. Schön, dieses 1-0 von Mainz. Einfach nur aus einem langen Ball von Zentner. Einmal klatschen von Onisivo.
Finde ich schön.
Kriegt den Ball wieder. Naja, also natürlich nicht schön für die Augsburger, weil es so reißbrettmäßig ist irgendwie.
Also ich finde, es spricht auch nicht für den Fußball der Bundesliga aktuell, dass wir viele solche Aktionen haben.
Ja, aber weiß ich nicht, solche Tore siehst du doch in der Premier League auch.
Ja, weil es die Kick-and-Rush-Liga gewesen ist in den 90ern. Ja. Aber okay. Das ist, also wir sprechen später noch über die spanische Liga. Die gucken auf so ein Tor und sagen, naja.
Aber auch nicht alle Mannschaften mittlerweile. Ne? Es gibt auch ein paar, die das auch mittlerweile so spielen. Und dann natürlich 1-1 Demirovic.
Ja gut, da gucken die Spanier und sagen, so geht das.
Wunderbar, so spricht der Spanier. Wunderbar über links rausgespielt, so geht das. Und dann mit der Hacke, zack, rein. Dann hält Gikiewicz noch einen Elfmeter von Aaron, nimmt danach den Finger an den Mund. Ne?
So wie gesagt, das war diese Johnny Burkhardt-Szene, der da vorher zu Fall gebracht wurde, in Anführungszeichen.
Und dann das 2-1. Und
übrigens schön, dass der zurück ist.
Und dann das 2-1 in der 93. Minute, weil die Augsburger komplett bei einer kurz ausgeführten Ecke pennen. Du siehst den Daniel Caligiuri noch mit den Armen wedeln, nach Mitspielern rufen, ey, die spielen das Ding kurz aus, wir müssen jetzt uns irgendwie... Und dann ist es schon längst passiert. Flanke kommt, Lee kann ohne Gegenspieler zum Fünfer durchlaufen. In der 93. Minute beim Stand von 1-1 und du fängst dir so ein Tor. Hast die kurze Ecke nicht auf der Kappe und keiner nimmt diesen Gegenspieler auf. Das ist schon
ja, tough. Brutal ärgerlich. Das Thema hatten wir bei Bochum, die bei diesem De Ligt-Treffer ja auch wieder zum dritten Mal in Folge ein Eckengegentor kassieren. Das darf dir halt als Augsburg, als Mannschaft, die ähnliche Budgets und natürlich entsprechend auch Ziele haben in der Liga, nämlich ganz klar Kampf um den Klassenerhalt, das darf dir dann so nicht passieren. Also dann krieg halt ein gut rausgespieltes Tor, aber nicht so ein Eckentor. Auch da wurde übrigens ein bisschen diskutiert, ist der Ball schon am Ruhen gewesen, als diese Ecke kurz ausgeführt wurde. Schwer zu entscheiden, tendenziell war der Ball noch im Rollen, aber da ist eben einfach nur wichtig zu sagen, dass der VAR nicht eingreifen darf, bei so einer eigentlich nicht spielentscheidenden Szene, weil da draußen Ecke, weil ansonsten würde er das alles immer kontrollieren, da wird es einfach zu viel, dass daraus dann doch ein Tor und das spielentscheidende Ding passiert, das ist natürlich dann unglücklich, aber wie gesagt, da sagt die Regel kein Eingriffsmoment für den VAR.
Sollen wir über den Tabellenvorletzten aus Leverkusen sprechen, der 0-3 zu Hause gegen Hoffenheim verliert? Und ich verstehe das alles nicht. Also auch da übrigens, ne, Baumgartner mit der Hacke, mit dem 1-0.
Welches Hackentor fandst du besser?
Ich fand das besser, weil ich habe mir es dann nochmal angeguckt und es war auch tatsächlich die einzige Möglichkeit für ihn. Der ist mit dem Rücken zum Tor und er ist komplett umringt von Gegenspielern. Es gibt genau ein Fenster, wo er den Ball durchkriegen kann. Und den kriegt er so mit der Hacke dann dadurch.
Ja, und wie mit der Hacke? Nämlich mit der Dropkick-Hacke.
Ja, genau, das so eine komische so Aufsetzer-Hacke.
Er drückt den Ball in den Boden von oben und ansonsten glaube ich, ist der auch nicht so unhaltbar, wie ich ihn jetzt mal beschreiben würde. Fand ich auch super. Ich finde das Tor sowieso insgesamt super kurios. Also aus Hoffenheimer Sicht eigentlich schon zu umständlich gespielt, weil nochmal quer und 16er, obwohl das eigentlich ein schnell vorgetragener Angriff hätte sein sollen und bis dahin auch war. Und dann ist er eigentlich umringt und kriegt den aber trotzdem noch so toll über die Linie gedrückt im wahrsten Sinne. aus Leverkusener Sicht aber ganz schlimm verteidigt.
Oh, das also, habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Im eigenen 16er, also an Passivität nicht zu überbieten.
Ja. Also mehrere, ein Andrich zum Beispiel, orientierungslos. Also wenn ihr den mal mit den Augen nachverfolgt, der geht irgendwie, der wechselt die Gegenspieler, ist aber immer zu spät da.
Ja.
Also gar ganz nicht in die komisch. Zweikämpfe. Ja. Und dann ist es Frimpong gewesen, der nicht rausrückt und deswegen überhaupt das Abseits nicht aufhebt, obwohl man es leicht hätte zu einer Abseitssituation machen können. Also auch das ganz, ganz schwierig. Beschreibend für das, was Leverkusen im Moment passiert. Alles irgendwie trantütig, zu spät dran, nicht dieses auf den Zehenspitzen sein, immer da sein und schneller am zweiten Ball sein wollen als der Gegner und so. Und das Schlimme ist natürlich, das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die begeistern kann. Ne? Also wenn es bei denen gut läuft, und ich hatte jetzt gesagt, wahrscheinlich haben wir sogar in der Prognose hier für die Saison gesagt, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die ersten Spiele nach dem Auftakt gegen Dortmund, wenn das anders gelaufen wäre, irgendwie durchgepflügt wären und so 6, 7, 8 Spiele und wir hätten dieses Spiel hier schnell besprochen mit, ja, Leverkusen feiert den nächsten Sieg, mal wieder mit den schnellen Außen, das macht schon Spaß, denen zuzugucken, klares 3-0 für Leverkusen gegen Hoffenheim, die haben noch Sorgen, gucken wir weiter drauf. So, hätte ich mir besser vorstellen können, als dass Hoffenheim dieses Spiel 3-0 gewinnt, wir über die großen Sorgen beim Team von Seoane reden müssen und stattdessen sagen können, dass zum Beispiel ein Ritter ein überragendes Spiel macht mit natürlich einem ganz tollen individuellen Ding zum 3-0. Leverkusen verliert erstmals, seit sie in der Bundesliga sind, 4 Pflichtspiele zum Saisonstart, denn den Pokal müssen wir auch noch mit dazu zählen. Ja. Also im Moment ist es, kann man schon sagen, ne, das Sorgenkind der Liga.
Zwei symptomatische Szenen, die eine hast du angesprochen, wie sie das 0-1 verteidigen und die zweite ist, wie Asmund das Schicktor verhindert. Und das fasst im Grunde genommen den Saisonstart von Bayer Leverkusen extrem zusammen. Und dann haben wir natürlich am Samstag noch das Spiel Dortmund gegen Bremen gab, wo wir auch gleich Leo Bittencourt zuhören werden. Das war der emotionale Ausreißer nach oben, würde ich sagen, an diesem Spieltag. Und dann haben wir am Freitag noch Gladbach gegen Hertha gehabt. Ein Spiel, wo mir aufgefallen ist, okay, interessant, dieser Luke Bakio und dieser Ejuke da vorne mit dem Kanga, die haben echt viel Wirbel gemacht und waren ganz schwer zu greifen für die Gladbacher, die am Ende aber trotzdem Player-Elfmeter-Tor das Spiel gewinnen.
Ja, und sogar noch einen eigenen Elfmeter verschießen. Ja. Jonas Hofmann, guter Start dadurch für die Borussia. Stehen jetzt bei 7 Punkten. Das war ja so auch nicht zu erwarten, denn Gladbach, das weiß ich noch, war bei uns beiden so eine Mannschaft, die wir schwer einschätzen konnten nach der enttäuschenden Vorsaison und jetzt neuer Trainer. Aber da, also ich glaube, jetzt ist das Arbeiten erstmal angenehm für Daniel Farke mit ungeschlagen nach 3 Spieltagen. Ja. Und dass sie das Potenzial haben, das war ja auch klar. Nur wir haben eben auch gesehen, dass es eine Mannschaft ist, die Potenzial auch mal nicht abrufen kann. Und zwar nicht über 2, 3 Spiele, sondern sogar über eine größere Phase der Saison. Und was heißt das jetzt, was du da angedeutet hast über die Hertha, dass sie in Ansätzen doch zeigen, dass das keine miese Saison werden muss, aber halt dann doch jetzt wieder nach unten schauen müssen?
Ja, so könnte man es zusammenfassen. Also ich war auf jeden Fall natürlich auf diese ganze, wie läuft das eigentlich bei der Hertha offensiv, war ich gespannt. So. Und mit Luke Bakio, wenn der natürlich wieder seinen 5., 6. Gang findet, und das hat er in diesem Spiel mehrfach, so dann müssen sie in Anführungsstrichen einfach nur die Tore machen. Aber auch dieser Ejuke, da konnte ich natürlich überhaupt nichts zu sagen, als er jetzt neu in die Liga gekommen ist. Aber das ist schon eine schwer zu greifende Flügelzange, die sie da haben, mit hoher individueller Qualität, mit viel Tempo. Ich glaube, darauf kann man aufbauen, auch wenn es jetzt erstmal nur dieser eine Punkt nach 3 Spielen ist.
Ja, das 1-1 gegen Frankfurt hat ihn den gebracht. Aber heißt, das ist ja so diese ewige Suche nach dem Gesicht der Herthaner gewesen. Die alte Dame mit solchen Leuten über die Flügel könnte jetzt wieder was Erkennbares sein.
Ja, wirkt zumindest so. Also es scheint sich langsam ein Gesicht herauszukristallisieren. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Und wenn das nicht zufältig ist bei der alten Dame, dann ist es.
Ansonsten einschmieren, schön. Immer einschmieren, das hilft. und dann Dortmund gegen Bremen.
Ja.
2-3. Und wie?
Also ich kann jetzt verstehen, warum die Bremer schon vergangene Woche gesagt haben, wir haben erst Dienstag Zeit für euch. Da haben offensichtlich 2, 3 Verantwortliche gespürt, das wird aufregend am Wochenende. Da brauchen wir einen Tag mehr Verschnaufspause. Umso mehr freuen wir uns aber jetzt, dass wir über dieses Spiel reden können. Mit Leonardo Bittencourt. Jetzt geht's wieder in die Zeitmaschine. Das Problem ist, in dieser Zeitmaschine ist auch die Deutsche Bahn. Das heißt also, wir müssen jetzt einfach alle hoffen, dass wir jetzt, wenn wir ein paar Sekunden vorspulen, in Bremen angekommen sind.
Die Deutsche Bahn ist doch die Zeitmaschine.
Ja, richtig.
Kicker meets the Zone. Zum ersten Mal, man mag es kaum glauben, zu Gast in Bremen. 136 Folgen hat es gedauert. Und jetzt sind wir mal hier im Weserstadion und der Mann, wegen dem wir angereist sind und der hoffentlich dafür sorgt, dass unsere Bremen-Premiere nicht komplett in die Hose geht, heißt Leo Bittencourt.
Ach so. Richtig.
Leo, schön, dass wir da sein dürfen und schön, dass du da bist.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Also wir freuen uns und wollen mit dir natürlich auch nochmal so ein bisschen zurückblicken dann in diesem Gespräch auf eure verrückte Aufstiegssaison. Da gibt es ja gerade eine Doku, die man auf der Zone sehen kann. Aber wir fangen natürlich mit dem total unspektakulären Wochenende aus Bremer Sicht an. Ne?
Da war ja eigentlich unser Timing war ganz gut. Ne? Alle reden über das, was da am Samstag passiert ist, über diese wilden 6 Minuten. Man kann in 6 Minuten zumindest mal so ein weiches Ei kochen. Benni Zander schafft es in der Zeit, 2x Sex zu haben. Und ihr schafft es, Borussia Dortmund zu schlagen. Was war das für ein verrückter Samstag mit dieser wahnsinnigen Schlussphase?
Ich glaube, selbst heute können wir das gar nicht so richtig begreifen. Es war wie ein Film. Also klar, du machst ein Riesenspiel über 80 Minuten, 85 Minuten und liegst aber 2-0 hinten in Dortmund und denkst dir so, gehst gleich raus zu den Interviews und sagst dir, ja geil, Aufsteiger, super Spiel gemacht, 0 Punkte geholt, am Montag oder Sonntag redet keiner mehr drüber, weil es normal ist. Du machst einen Anschlusstreffer und denkst, okay, komm, ja, hätten wir uns verdient, ein Tor heute zu schießen, weil es war ja doch echt in Ordnung. Machst dann das 2-2 und dann denkst du dir, ey, wir haben so Glück, schon wieder 2-2, dass wir heute noch zurückkommen. Draußen einige schon so Schluss, einige drauf, einige, ja, bloß keins mehr kassieren. Und dann kriegst du nochmal die Möglichkeit, du machst das 3-2 und dann war, also ich glaube, also bei uns waren alle auf dem Platz. Ich habe Menschen bei uns Emotionen zeigen gesehen, die haben selbst beim Aufstieg nicht so viel Emotionen gezeigt. Und deswegen, das war echt verrückt. Also ich habe mir das dann auch nochmal angeschaut, diese 6 Minuten. Ich hatte es auch gar nicht so wahrgenommen da unten. Das war einfach so unreal.
Du warst ja schon draußen auf der Bank, hast da natürlich auch noch eine ganze Menge Spektakel und offensichtlich Emotionen erlebt. Ich habe mich wirklich auch gefragt, was passiert bei diesem Rhythmus? Wenn es dann 2-2 steht, dann gibt es ja tatsächlich 2 Varianten, als Aufsteiger zu sagen, so, und jetzt alles hinten dicht. Oder war es dann tatsächlich schon so im Rausch, dass da überhaupt gar keine Taktik mehr reingerufen werden konnte? Weil klar war, so, was auch immer jetzt passiert, es wird passieren.
Ich glaube, es war alles. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Trainer gesagt hat, aber ich habe Marco gesehen, Marco hat mich gesehen, wie so, drauf, ja, nee, bleiben, nee. Also wir haben alles 3 durchgemacht, bevor der Schiri angepfiffen hat. Und ich glaube, Dortmund will sogar nach vorne gehen, spielt einen langen Ball. Wir klären den irgendwie, dann verlieren wir wieder und haben dann eine Lücke und machen das 3-2. Ich glaube, so viel Zeit war da gar nicht nachzudenken, weil es waren die letzten Sekunden wahrscheinlich auch, bevor der Schiri abgepfiffen hätte. Und so verrückt war das auch. Alle 3 Tore, ich weiß gar nicht mehr jetzt, was ich draußen gemacht habe. Ob ich mich nochmal hingesetzt habe nach dem 1-2, ob ich stand danach, ob ich die ganzen 6 Minuten, ich weiß es nicht mehr, weil es einfach so schnell ging, dass wir gar nicht, richtig genießen konnten eigentlich, was da passiert ist.
Hast du mitgekriegt, was das mit dem Stadion gemacht hat? Also ich meine, normalerweise Dortmund, Hexenkessel, war da die Luft raus oder hast du die eigenen Auswärtsfans erlebt? Kriegt man das überhaupt?
Nee, man war so im Tunnel, man war selbst so, du kriegst gar nichts mehr mit, es war echt... Aber ich glaube, es war echt ruhig irgendwie dann auf der einen Seite.
Kann ich jetzt fürs kommende Wochenende auf Tor Bremen 95. Minute immer setzen?
Also wenn der Birki da auf dem Platz steht, dann kann das schon mal passieren. Dann könnte es, der Tipp wird auf jeden Fall, also die Quote wird nicht so hoch sein, glaube ich, wenn der Birki eingewechselt wird oder von Beginn an spielt und er noch da auf dem Platz steht, dass der nochmal in der 95. trifft.
Ihr habt ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht und was ich mich gefragt habe, hast du auf dem Platz gemerkt, dass die Dortmunder eigentlich selber gar nicht so genau wissen, warum sie gerade 2-0 führen, weil das waren ja eigentlich ihre beiden Chancen, die sie da verwandelt haben, oder?
Es war schon zu Beginn relativ klar, dass die Dortmunder nicht ganz klar gekommen sind mit uns. Das hat man auch gemerkt, weil die dann auch angefangen haben, ab der 30. Minute, glaube ich, hinten nicht mehr rauszuspielen, sondern probiert dann über die zweiten Bälle zu kommen. Und das war so ein Zeichen für uns, ey, wir haben die im Griff, weil die wissen nicht mehr, wie sie hinten rausspielen sollen. Der Plan geht gerade voll auf. Und kriegst dann aber in der 46. glaube ich das 1-0 und gehst dann in die Halbzeit. Da war auch kurz Stunk in der Halbzeit, das wurde auch laut. Bei uns in den Spielern musste der Trainer auch kurz uns beruhigen, weil wir halt, ja, so ein Tor darfst du einfach nicht kassieren, wenn du so ein gutes Spiel machst oder so eine gute erste Halbzeit machst. Und haben uns dann vorgenommen, egal was passiert, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und dann gehst du raus, hast mehr Ballbesitz, hast mehr Torchancen und dann stehen die wieder da und machen 2-0. Und aber dass es dann halt noch so kommt, das war natürlich krass.
Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass du das jetzt auch so sagst. Ihr seid ein Aufsteiger und ihr spielt da in Dortmund. Und ihr merkt, die kommen mit uns nicht zurecht und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also das sagt ja, finde ich, auch erstmal ein bisschen was darüber aus, wie ihr vorbereitet wurdet, wie ihr die analysiert habt, wie ihr sie bespielt habt, aber auch was
was so ein bisschen euer Selbstverständnis in dieser Saison ist. Ne? Also das ist nicht nur als Aufsteiger und dann irgendwie, Hauptsache irgendwie wird schon gut gehen, sondern...
Nee, wir haben natürlich in der zweiten Liga haben wir uns das ein Stück weit auch erarbeitet. Wir sind enger zusammengerutscht, haben viel durchgemacht und wir kennen uns mittlerweile auf dem Platz. Wir hatten eine Vorbereitung, wir haben die Neuzugänge, die dazugekommen sind, haben es schnell kapiert, was wir spielen wollen, wie wir spielen wollen. Und es ist ein eingespielter Haufen und dann ist es natürlich immer leichter zu wissen, auch wenn mal was passiert, wir bleiben bei dem, was wir geplant haben, weil das auch uns ausgezeichnet hat, auch in der zweiten Liga, da lagen wir auch mal zurück oder hatten schwierige Phasen und wir sind immer am besten gefahren, wenn wir das einfach so gemacht haben, wie wir es auch wirklich durchgeplant haben. Klar, im Spiel passieren immer mal Sachen, wo du anpassen musst, aber grundsätzlich haben wir unsere Idee vom Fußball und die probieren wir über 90 Minuten auf den Platz zu bringen und das hat uns auch, selbst nach dem 2:0 haben wir probiert, immer noch weiter Fußball zu spielen. Und viele fangen dann an, alles über den Haufen zu werfen und hauen dann nur noch die Bälle lang. Und wir probieren trotzdem auch, klar, gefährlicher werden, indem du mit langen Bällen in den letzten Minuten agierst. Aber alles strukturiert und alles mit einer gewissen Idee. Und dass du dann so ein Spiel drehst, passiert jetzt auch nicht jede Woche. Aber das zeigt halt einfach, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, aber auf einem guten Weg. Weil wenn du auf dem richtigen Weg wärst, dann kassierst du erst gar nicht diese 2 Tore bei so einem guten Spiel und musst dann hinten raus irgendwas Historisches leisten, damit du gewinnst.
Aber ist interessant, also die Idee ist bei euch dieselbe geblieben, die Philosophie des Spiels auch nach dem Aufstieg. Da könnte man ja jetzt auch anderes erwarten, dass ihr jetzt häufiger mal die eigene Hälfte erstmal verdichtet oder so. Da hat sich gar nicht so viel verändert, ja?
Nee, wir wollten das eigentlich genauso weiterziehen. Wir wussten, wir müssen es mit mehr Qualität spielen, wir müssen es mit mehr Intensität spielen. Und du darfst halt nicht zurückstecken, weil in der ersten Liga wird es dann bestraft. Und ich glaube, die Tore, die wir kassiert haben, sind auch Tore, wo du sagst, da haben wir einen Schritt weniger gemacht, weil sonst hätten wir das auch verteidigen können. Da waren wir vielleicht noch ein Stück weit in den Gedanken in der zweiten Liga, wo du halt mal einen Schritt weniger machst und dann halt nicht direkt die Torgefahr bekommst, weil die Vereine natürlich nicht diese Qualität haben wie eine Erstligamannschaft. Und das müssen wir halt probieren noch umzustellen, dass wir echt in jeder Minute dann die Intensität hochhalten, weil ansonsten kassierst du halt solche Tore, die wir kassiert haben. Und das müssen wir probieren abzustellen.
Ja, also das sieht man ja auch bei euren Ergebnissen jetzt. Ihr habt in jedem Spiel 2 kassiert, aber in jedem Spiel halt auch mindestens 2 gemacht. Und das ist dann wieder der Umkehrschluss, finde ich. Offensiv funktioniert das auch eine Liga höher. Ne? Das finde ich so interessant irgendwie, dass man das dann einfach so mitnehmen kann. Gut, ihr habt natürlich auch Bundesliga-erfahrene Spieler, die auch schon mal in der Bundesliga geliefert haben, so. Aber das finde ich schon bemerkenswert, weil das war auch, als wir vor der Saison gesprochen haben über euch, war so ein Thema, mal gucken, wie das jetzt ne, mit Füllkrug und Duxch auch eine Liga höher funktioniert und so. Und da war die Anpassungszeit nicht lang.
Mhm. Ne? Nee, es passt gerade sehr gut, aber wir haben auch selbst besprochen, wir können nicht jedes Spiel 2 Tore spielen schießen in der Bundesliga. Es wird schwierig. Klar, gerade funktioniert es. Und deswegen muss unser Hauptaugenmerk schon sein, dass wir auch hinten dicht bekommen. Und das geht nur über das Kollektiv. Es ist jetzt nicht ein Vorwurf an die hintere Kette, sondern es geht über die ganze Mannschaft. Es fängt vorne an, weil es wird Spiele geben, wo wir vielleicht mal nicht die Chancen reinmachen. Und da musst du halt auch mal hinten klar stehen. Und da musst du halt auch mal vielleicht mit einem Tor Unterschied, mit einem 1:0 auch mal 3 Punkte einfahren. Das ist in dieser Liga auch wichtig, weil in der zweiten Liga wussten wir, egal was ist, egal was passiert, wir werden sicher 4, 5, 6 Chancen haben, weil wir einfach die Qualität hatten in der Liga. Aber in dieser Liga ist es dann doch schwieriger, sich so viele Chancen herauszuspielen. Ich spreche jetzt gerade nicht, was ich sage, weil wir 3 Spiele echt viele Chancen auch hatten. Aber es werden auch sicher auch Spiele kommen, wo wir halt nicht so viele Chancen haben werden.
Wollen wir den Film mal kurz ein bisschen zurückspulen zu der Phase, als ihr gerade aus dieser Liga, in der ihr jetzt wieder seid, rausgegangen seid, nämlich abgestiegen seid. Da beginnt ja auch die Doku vielleicht erstmal persönlich. War für dich immer klar, dass du bei der Mannschaft bleiben wirst, also auch mit runtergehen wirst in die zweite Liga? Oder gab es Gedanken, vielleicht doch erstklassig zu bleiben und den Verein zu wechseln?
Nein, also der Gedanke war nicht da. Für mich war es eigentlich klar, dass ich, wenn was kommt, was mich reizt, dass ich das machen werde, weil ich mich jetzt nicht in der zweiten Liga gesehen habe. Habe es dann auch offen kommuniziert. Hätte ich mich nicht am Knie verletzt, hätte ich wahrscheinlich auch einen neuen Verein gefunden. Ist dann nicht so passiert. Und ab dem Tag an, wo ich wusste, okay, ich bin jetzt raus und ich werde so lange raus sein, bis das Transferfenster auch zu ist und keiner wird einen Spieler verpflichten, der eine Knieverletzung hat, war das für mich ab dem Tag dann, okay, klar, okay, dann werde ich jetzt auch hier bleiben und dann werde ich das auch durchziehen. Und aber vorher, es wäre gelogen zu sagen, ja, ich wollte unbedingt wieder mit hoch mit Werder, weil ich glaube, wenn ein Angebot gekommen wäre und ich fit gewesen wäre, dann hätte ich auch den Verein gewechselt.
Ja, das war ja auch eine besondere Situation. Also sieht man auch in der Doku ganz, ganz viel, dass... Das ist ehrlich gesagt auch was ich so ein bisschen unterschätzt habe, dass das finanziell natürlich was mit einer Mannschaft macht, mit einem Verein macht, auch dann noch in dieser Pandemiephase, das ist schon klar. Aber man hat mehrere Aussagen auch von den Offiziellen gehört, in denen eben klar war, im Grunde stand mindestens mal die Hälfte von euch so gefühlt auf der Transferliste. Und auch du hättest wahrscheinlich keinen Riegel vorgeschoben bekommen, weil man das Geld gut hätte gebrauchen können, beziehungsweise dich von der Gehaltsliste zu bekommen, durchaus natürlich auch was Positives gehabt hätte. Wie war da das Gefühl in der Mannschaft, wenn du neben einem sitzt in der Kabine und es kann halt sein, vielleicht bist du nächste Woche nicht mehr hier oder ich? Also ist doch erstmal schwer, in so eine Saison reinzugehen.
Total, die Vorbereitung war komplett schwer, weil wir nicht wussten, wer ist am Ende überhaupt noch da. Wenn wir sehen, wenn wir die ersten zwei Spiele oder die ersten drei, vier Spiele sogar auf dem Platz standen, die waren teilweise vier, fünf Spieler gar nicht mehr da. Mhm. Und das war, ging über die ganze Vorbereitung, ging das so. Es wurde, was ich gut fand, der Verein hat es offen kommuniziert, auch mit den Jungs, pass auf Jungs, ihr seid diejenigen, wenn was kommt und es passt für beide Seiten, dann ist es auch okay für uns, weil wir müssen eine gewisse Bilanz auch erzielen dieses Jahr. Und so sind wir halt jede Woche hier reingekommen und wussten nicht, ist es der letzte Tag oder nicht. Und jeder hatte so seine Baustellen, seine Sachen, die er klären musste. Und am Ende ist dann aber eine Mannschaft geblieben, die auf jeden Fall das Zeug hatte, wieder aufzusteigen. Wenn drumherum auch alles ruhiger geblieben wäre, hätten wir wahrscheinlich auch eine bessere Hinrunde gespielt. Aber es sind halt viele Sachen passiert, auch mit diesen Sachen, mit wer geht, wer kommt, wie sieht die Mannschaft aus. Dann auch natürlich auch, dass mit Markus Anfang auch passiert ist. War immer wieder ein bisschen Unruhe im Verein. Aber die Mannschaft, die eigentlich da war, oder zumindest 13, 14 Spieler, die auch die gewisse Erfahrung haben, die haben schon die Qualität gehabt, aufzusteigen. Und deswegen haben wir es am Ende auch geschafft.
Ich habe mich gefragt beim Schauen der Doku, es gibt da so eine Szene, da spricht Frank Baumann mit Trainer und Clemens Fritz über einen möglichen Abgang von Ömer Toprak und sagt dann den Satz, weil natürlich das beim Trainer nicht so gut ankommt, und sagt den Satz, du, wenn wir den Ömer jetzt verkaufen und wir verlieren die nächsten zwei Spiele, dann bin ich weg. Also du spürst diesen Druck auch, den die Verantwortlichen hatten. Ist das was sich auch bis zu euch runter transportiert hat oder konnten sie das ein bisschen zumindest von euch weghalten?
Boah, man hat das schon mitbekommen. Und deswegen, es war für uns oder für mich auch, wenn ich für mich sprechen kann, ein Jahr Fußball, was viel auch drumherum passiert ist, wo ich viele Sachen auch von draußen aus gelernt habe, wo ich mitgenommen worden bin, wo ich sage, okay, krass, eigentlich bin ich doch nur Fußballer und ich glaube, deswegen ist da auch was zusammengewachsen, was ja jetzt Früchte trägt.
Ich sag mal neutral, ne? Wenn eine Doku über einen Verein gedreht wird, eine Mannschaft eine Saison begleitet wird, dann hätte man das nicht viel besser schreiben können als bei euch. Ja, das stimmt. Weil es wäre zu langweilig gewesen, wenn ihr straight durchgegangen wärt mit demselben Trainer. Aber du hast es schon angedeutet, da war natürlich was, ihr werdet euch auch erinnern, Markus Anfang und dieser Impfskandal. Wir haben die Szene nochmal dabei und Technik-Großmeister Benny Zander hat sie hier auf dem Tablet. Wir spielen dir das einfach nochmal vor. Das ist eine Ansprache an euch von Markus Anfang. Und am Ende waren es wahrscheinlich seine letzten Worte an euch.
Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, dass sich die Situation so entwickelt, dass immer mehr Druck aufgebaut ist. Und da hat Flo und ich, haben uns gestern lange unterhalten und haben für uns die Entscheidung getroffen, dass es besser ist im Interesse des Vereins, im Interesse der Mannschaft, dass wir beide von unserem Amt zurücktreten.
Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du es nochmal siehst? Was kommen da für Erinnerungen?
Ja, Chaos war da gerade wieder bei uns, weil man muss wissen, es war Frühstück und am Abend haben wir gegen Schalke gespielt. Okay. Es war ein enorm wichtiges Spiel und dann hast du keinen Trainer, weil der Trainer irgendwie ein Problem hat mit irgendwelchen Impfsachen. Und wir so denken, also was ist hier eigentlich los? Du steigst ab, Chaos, hast eine Vorbereitung, Chaos, viele Spieler dann auch, die wichtig waren, verletzt. Hast keinen guten Start gehabt, auch in die Liga. Und dann haben wir die Woche vorher gegen Nürnberg gewonnen, in Nürnberg, in der letzten Minute, und haben so gemerkt, ey, Spieler sind wieder fit, der Kern kommt langsam, gehst in eine Länderspielpause happy, kriegst zwei, drei Tage frei und sagst, geil, kommst zurück, spielst gegen Schalke, zu Hause, vor ausverkauftem Haus. Und dann, Abschlusstraining war schon, kam das ja schon ein bisschen raus, da war schon ein bisschen Chaos, man so, okay, aber wusste man ja nicht, was wirklich passiert. Und dann Samstag früh um 10 Uhr war, glaube ich, Frühstück oder um 9 Uhr. Und dann um 11.30 Uhr müsste das seine letzte Ansprache gewesen sein, wo er sagt, er tritt zurück. Und wieder dann, alles klar.
Und dann sitzt ihr da? Ist er dann rausgegangen und ihr saßt noch zusammen? Also
dann kam, glaube ich, Frank Baum.
Frank hat dann noch was gesagt. Und dann haben wir das Kamerateam doch gebeten, bitte rauszugehen. Und die Mannschaft hat dann noch für sich gesprochen. Ömer hat noch was gesagt. Füller hat, glaube ich, noch was gesagt. Ich habe noch was gesagt, weil halt am Abend ein Spiel war und es war ein wichtiges Spiel. Und ja, da haben wir gebeten, die Kameras bitte auszumachen, weil es war dann doch eine Sache, die dann Hätten wir gewusst, wie es Anze endet, hätten wir gesagt, komm, nimm das auch noch mit auf. Es ist jetzt eh egal. Aber wir wussten
ja, dafür kannst du es uns ja jetzt erzählen. Also was wurde dann da gesagt? Also gab es Leute, die gesagt haben, so eine Scheiße oder der soll bleiben? Oder, also, oder war da eine Meinung innerhalb
der... Nee, es war schon, ein paar haben schon gesagt, boah krass, also stimmt das wohl? Oder warum hört er jetzt auf? Stimmt das nicht? Da wurde erstmal darüber gesprochen. Dann haben wir natürlich auch gesagt, pass auf Jungs, wir dürfen jetzt probieren, das auszuwerten. Lass uns morgen darüber reden, aber heute Abend müssen wir auf Fußball konzentrieren. Ja. Und wir müssen heute, da hatten wir, oder der Zenkovic war damals dann der Trainer, der das übernommen hat. Und dann haben wir auch gesagt, er ist jetzt der Chef. Und wir können jetzt nicht sagen, wenn er eine Anzeigetafel hochzählt und der nimmt einen Spieler raus, dass ihr dann beleidigt seid oder dann merken die Menschen, ey, da ist Chaos. Die hören nicht auf den Trainer, die winken ab. Wir müssen es heute durchziehen. Und wenn irgendeiner heute nicht spielt oder nicht reinkommt, runterschlucken und ab morgen regen wir uns darüber auf. Aber heute dürfen wir nicht der Welt draußen zeigen, dass wir auch eine Chaos-Truppe sind. Zwar ist gerade drumherum alles Chaos, aber lasst uns denen zeigen, dass wir eine Einheit sind und dass wir heute das Ding durchziehen. Und da waren alle d'accord. Und dann haben wir das Spiel so bestritten, als wenn nichts passiert wäre.
Und die Tage danach?
Chaos. Chaos. Also wir wussten ja nicht, der Frank kam dann zu mir, der Leo, wir schaffen es Wochenende nicht, noch einen neuen Trainer. Weil ich glaube, da war schon mit Ole Werner gegen Kiel gespielt. Dass die uns ja dann vielleicht gegen Kiel ausgerechnet noch eine Woche vorher dann rüberschicken. Und meinte, Leo, wir müssen es jetzt so durchziehen. Der Christian Brandt wird das jetzt machen die Woche. Und dann sind wir nach Kiel gefahren, haben dort 2-1 auf den Deckel bekommen. Und dann saßen wir alle in der Kabine und gesagt, alles klar, das war's. Wir spielen um die goldenen Ananas und das wird ein richtig schwieriges Jahr.
Und dann kommt Ole Werner und er fängt an zu fliegen.
Und dann kam Ole Werner und hat eine erste Besprechung hingehalten, wo du automatisch, du warst ja immer angespannt, was passiert jetzt schon wieder, Chaos, noch mehr Chaos. Und er hat so eine Ansprache gehalten, wo alle dann, glaube ich, so, oh, schön.
Ja, da war er dann auch die richtige Type.
Genau,
ja. Ich wollte gerade fragen, weil wie hat er euch dann da so ein bisschen...
Ruhig, sachlich.
Okay.
Unvoreingenommen, klar, kam von draußen, komplett entspannt. Und das hat auch so ein Stück weit, gerade auch die erfahrenen Jungs, die die ganze Zeit auf Strom standen, weil wir alles probiert haben zu lenken, dass alles irgendwie zusammenbleibt. Wir uns mehr mit Sachen beschäftigt haben, die nicht auf dem Platz waren, als die wichtigen Dinge, die eigentlich auf dem Platz sind als Fußballer. Und er hat uns das auch schon ein bisschen, kommt Jungs, spielt jetzt wieder Fußball, wir kriegen das hin und alles, was war, ist vorbei. Und jetzt gehen wir was Neues an. Und da haben wir auch gleich im ersten Spiel gegen Aue, war das, glaube ich, 4-1 hier oder 4-0 im Stadion gewonnen. Und dann ja, waren wir auf einer Welle, die einfach uns da wieder hochgetragen hat.
Den Ausgang kennen wir. Natürlich auch alles nochmal nachzuschauen auf The Zone. Ich will gerne noch auf eine Szene, nämlich meine Lieblingsszene, zu sprechen kommen. Weil du gerade gesagt hast, zur Mannschaft sprechen, intern sprechen. Das ist eine Szene... Ende der Saison, als es dann ja ganz heiß wurde, wird es was mit dem Aufstieg oder eben nicht. Und du hattest gerade in der Kabine was zur Mannschaft gesagt. Und eigentlich war so dein Tenor eher, Leute, ruhig bleiben, konzentriert euch auf eure Stärken. Und dann kommt Fülle. Und den hören wir jetzt.
Locker bleiben, ey. Was ist denn los? Du redest ja gar nicht. Bleib doch mal ruhig. Nee,
darum geht's nicht. Es geht nicht darum, ruhig zu sein, sonst was. Es geht darum, wie wir miteinander reden. Ich sag dir, wenn du noch einmal deine Fresse auf den Kommentar hast, ich will das hier mit dem Kleid. Hey, 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 Kommentar! Hey, Kommentar! Das ist doch nur ein Buch! Wie das Kleid, ja, du
da sieht man mal, wie unterschiedlich die Charaktere in so einer Mannschaft sein können.
Ne? Das Witzige ist, das passiert bei uns, glaube ich, jede Halbzeit so, dass wir uns einfach klar die Meinung sagen. Ich glaube, wir uns einfach so gut verstehen, dass ich dir dann sage, wenn ich mit die heute nicht zufrieden bin, dass ich dir das direkt ins Gesicht sage. Und dann wird es halt auch mal laut, bis der Trainer dann kommt und sagt, ey, es reicht jetzt wieder, Jungs, übertreibt es wieder nicht. Aber das ist, was die Mannschaft gerade auch so auszeichnet, dass wir uns einfach immer mehr wollen. Und dass wir uns auch wissen, dass sobald es dann wieder losgeht oder das Spiel vorbei ist oder Training vorbei ist, dass wir dann alle wieder sehr gut befreundet sind. Und deswegen funktioniert das alles sehr, sehr gut. Und
das finde ich so spannend, ne? Also nochmal zur Erklärung, man hört da Niklas Füllkrug und der gerät mit Duxchi aneinander, also nicht mit irgendwem, sondern seinem Sturmpartner, die da die Liga auseinandergeschossen haben in der Phase und unglaublich wichtig für euch waren. Und ich finde, man kriegt so einen Einblick, der auch so wichtig ist, um das zu kapieren, weil wenn man das jetzt, wenn das irgendwie nach außen getragen werden würde, es gab vorher ja in der Saison auch diese Situation, die dann öffentlich geworden ist zwischen Clemens Fritz und Niklas Füllkrug, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie eng ihr eigentlich seid, ne, und da hört man dann auch von Fülle noch was dazu, dass er, ich glaube, er sagt, nur deswegen ist das überhaupt möglich, dass du so klar bist zueinander. Ob man jetzt immer die Worte wie Fülle wählen muss, ist eine andere Frage, aber so ist er halt als Typ.
Ne? Yeah. Ja, es ist, bei uns ist es gerade halt so, wir können uns die Meinung klipp und klar ins Gesicht sagen, ohne dass einer dann bleicht und denkt so, ja, was will der jetzt von mir? Sondern es geht darum, Erfolg zu haben. Und das haben wir uns so ein, wir haben halt ein paar Charaktere da, die auch Emotionen haben und auch die gerne nach außen tragen und das in der Mannschaft auch sehr wichtig ist. Und wie gesagt, auch in Dortmund hat es auch wieder geknallt. Und das ist so, was bei uns nicht so angehangen wird, dass er sagt, ja, jetzt will er mich schon wieder schlecht drehen oder will mich schon schlecht machen. Nee, es geht darum, okay, der will mich wieder in die richtige Spur bringen oder ich bin gerade nicht da und der macht mich gerade wach oder wir haben gerade eine Meinungsverschiedenheit und dann wird es jetzt kurz ausgetragen und dann gehen wir raus und dann knallen wir die halt weg. Und das ist, was uns einfach ausmacht. Ich glaube, wenn man Woche für Woche die Kamera bei uns reinhält, dann würde man noch viel mehr sehen. Ne? Und deswegen.
So eine zweite Staffel bietet sich, glaube ich, an. Aber ist dann deine Rolle, weil wie gesagt, da war es eher der ruhige Bittenkurt, der dann eben sagt, Leute, entspannt euch, spielt's locker, denkt an eure eigenen Stärken. Ist das in der Regel deine Rolle, die du da auch gefunden hast? Oder kannst auch du es mal knallen lassen?
Nee, ich kann es auch knallen lassen. Es kommt immer darauf an, warum die beiden da geknallt haben, weil die auf dem Platz einen Disput hatten, was Füller halt nicht so gepasst hat. Und ich hatte das Gefühl, dass die Anspannung schon vor dem Spiel der ganzen Mannschaft, weil wir wussten, wir müssen das Spiel gewinnen. Oder zumindest wir dürfen es nicht verlieren, weil Darmstadt hat in Düsseldorf, glaube ich, 1-1 gespielt und Hamburg hatte gewonnen. Und die Mannschaft wirkte mir so unruhig und nicht mehr so fokussiert und so, jeder hat sich so mit Sachen beschäftigt, die halt nicht uns nicht ausgezeichnet haben. Und da wollte ich einfach in der Halbzeit die Jungs klar machen, ruhig bleiben. Also wir spielen trotzdem noch in Aue, die sind schon abgestiegen, die haben zwar nichts mehr zu verlieren, aber wir werden unsere Chancen kriegen, weil wir jede Woche unsere Chancen hatten. Und deswegen habe ich da probiert, einfach die Jungs ein bisschen runterzuholen. Und dass sie halt beide noch einen Disput hatten, das hatte ich dann auf dem Platz nicht mitbekommen. Und deswegen wollte Fülli mir das auch direkt die Meinung sagen. Weil bei uns bleiben Sachen lange nicht, das muss sofort raus bei uns. Und deswegen.
Aber es ist doch interessant, da musst du doch auch als Trainer ein bestimmtes Händchen haben, um diese Mannschaft zu nehmen. Weil wenn ich das gerade so höre, dann ist das ja auch eine eurer Stärken. Und dann darfst du ja nicht als, ich sage jetzt mal, autoritärer Trainer jetzt dann das alles im Keim immer ersticken, weil ihr lebt ja auch davon.
Ja. Ne? Nee, das stimmt. Das war jetzt auch gegen Dortmund, da lässt er auch immer, auch in Aue, da lässt er immer erst, dass wir uns da kurz auskotzen können. Aber wenn es dann irgendwann schaukelt sich das ja immer weiter hoch und dann hört man gar nicht mehr auf. Ja, und irgendwann kommt der halt rein und macht so, jetzt ist Schluss, jetzt atmet durch und gleich komme ich und dann wird die Sache sachlich analysiert. Und er lässt das schon. Ich glaube, er hat ein sehr gutes Händchen dafür, wann es dann noch, es reicht jetzt. Und wann er sagt, okay, lass jetzt mal sich kurz auskotzen und dann klären wir das dann schon. Es passt.
Keine Aussage von Ole Werner passt besser, um ihn zu beschreiben, als er vor dem ersten Heimspiel Bundesliga, und es ist ja dann auch sein erstes Bundesligaspiel in Bremen als Cheftrainer gewesen, und er wird gefragt, ist doch super jetzt nicht mehr 13:30, sondern 15:30, und er sagt auf der Pressekonferenz, ja, da ändern sich halt ein bisschen die Abläufe. Das ist eigentlich alles, was er dazu sagt. Natürlich hat der Journalist eigentlich das Ziel gehabt, dass er jetzt sagt, ja, da wollte ich immer hin. Aber das ist, so ist er, ne?
Ja. Ja.
Wie ist denn der Bremer allgemein? Also Ole Werner hat euch jetzt nach dem Spektakel am Samstag, ich glaube, nochmal einen extra Tag freigegeben. Ne? Also umso mehr danke übrigens, dass du hier bist. Wollen wir nicht vergessen. Und wenn du dann hier durch die Stadt läufst, ist der gemeine Bremer, der Werder-Fan dann schon so, dass es eine Menge Schulterklopfer gibt? Oder lassen sie euch in Ruhe, weil der nüchterne Bremer sagt, ja, gute Abläufe.
Also ich muss sagen, meine Anfangszeit hier war ja nicht so leicht, wo wir in der ersten Liga jetzt nicht so gut gespielt haben. Aber da waren die auch, wenn man mal jemanden getroffen hat, dann wurde vielleicht mal gewunken oder so. Aber jetzt, die haben einen echt in Ruhe gelassen, wie sie halt so sind. So eher entspannt oder vielleicht mal ein Spruch oder so ein ganz einfaches Moin.
Und da kennst du auch andere Vereine, ne?
Also, ja, da kenne ich auch andere Vereine. Aber ich muss jetzt sagen, seit dem Aufstieg oder seit der Rückrunde, die wir in der zweiten Liga hatten und jetzt so die ersten drei Wochen, muss ich schon sagen, ich bin jetzt eh nicht oft in der Stadt unterwegs, aber wenn ich mal was zu essen hole oder so, muss man schon sagen, dass sie schon dann auch offener sind gerade und auch so das ein bisschen honorieren wollen, was wir gerade machen und sagen, ey, Respekt, ihr habt uns echt glücklich gemacht und ihr macht uns gerade echt auch wirklich richtig glücklich, wo ich so, sind sie Bremer oder? Ich glaube schon, dass sie auch gerade sehr euphorisch sind, dass ihnen auch wieder Spaß macht, ins Stadion zu kommen, und das ist, was die Mannschaft Woche für Woche auch den Verein hier ein bisschen zurück oder der Stadt zurückgeben möchte, weil in der Anfangszeit, wo ich hier war, haben wir echt nicht gut gespielt und die Fans standen immer hinter uns. Und ich glaube, das merkt man jetzt auch, dass sie halt dann auch ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Und vielleicht auch durch die Doku sich vielleicht auch noch enger so an uns rangefühlt, dass sie sagen, ey, komm, ich spreche den doch mal an und traue mich mal, da was zu sagen. Und deswegen ist es ja gerade schön zu sehen, wie der Verein und die Stadt gerade sich ein Stück weit wieder nach oben bewegt.
Also das sind so die Surroundings. Wie ist es konkret auf dem Platz jetzt wieder zurück in der Bundesliga? Was sind die Dinge, die sich für dich anders anfühlen als in der zweiten Liga als Offensivspieler?
Boah, einiges. In der zweiten Liga weißt du manchmal nicht, was der Verteidiger wirklich möchte. Mal rennt er in dich rein, mal bleibt er stehen, mal wartet er. Es ist echt ein Stück weit nicht unbedingt leichter, nur weil es die zweite Liga ist, weil die echt auch körperbetonter spielen und auch echt nicht nachlassen. Auch die erste Liga ist dann eher schon taktisch bedingt und ich schaue mal, die vertrauen dann auch ein Stück weit ihre Qualität, kommen mal zu mich zu, zeig mal und so. Es ist schon ein Unterschied. Die Qualität ist halt enorm anders. Die Verteidiger verteidigen anders, verteidigen cleverer. Und in der zweiten Liga ist dann doch mehr in Sachen Robustheit und mehr, ja, was passiert eigentlich?
Also bisschen, aber ein bisschen weniger blaue Flecken jetzt.
Ein bisschen weniger blaue Flecken, das stimmt, ja.
Musst du mehr zurückarbeiten, wenn da offensive Außenverteidiger sind, die dich da vielleicht dann noch...
Ja, das mehr, also in der ersten Liga musst du das deutlich mehr... Das ist schon ein krasser mehr, Unterschied. Ja. Ja. Weil in der zweiten Liga musst du es eigentlich auch, und in der zweiten Liga denkst du ja, okay, vielleicht passiert da nichts Gefährliches. Aber in der Bundesliga ist dann schon so, okay, da kann halt, kann es halt klingeln. Ne?
Und hast du jetzt, war es dann Guerrero auf links? Oder wer
ja, Mitch hatte Guerrero. Ich bin ja, schieb ja dann meistens vor. Ich hatte erst Mo Dahoud und dann Emre Can. Ja. Aber es sind halt auch bewegliche Sechser. Ne? Das sind jetzt keine Sechser wie in der zweiten Liga, die halt so groß sind und warten, bis der Kopfball, bis Kopfball kommt und dann dir noch einen Ellbogen in den Kopf rein, sondern die wollen halt auch kicken. Und automatisch läufst du ja dann auch viel hinterher. Und das, wie gesagt, wenn wir unser Fußball spielen wollen wir in der zweiten Liga, muss es halt mehr Qualität sein und mehr Intensität, weil ansonsten wird es schwierig für uns.
Nächster Gegner Frankfurt, auch The Zone-Spiel.
Sonntag 17:30 Uhr.
Richtig. Gerne einschalten und dann was für ein Werder-Spiel erleben?
Enorm schwieriges Spiel. Euroleague-Sieger kommt, die auch eine sehr erfahrene Truppe haben, vielleicht auch ein bisschen durchgewürfelt jetzt, aber trotzdem eine richtig, richtig gute Qualität haben. Und ja, ich hoffe, dass wir weniger kassieren und mehr Tore schießen. Das macht eh mehr Spaß. Aber nein, wir wollen das Spiel wieder so angehen wie die letzten Wochen auch. Wir wollen Heimspiel, wollen das Spiel gewinnen. Flutlicht ist zwar noch hell jetzt, aber trotzdem wird dann irgendwann die Flutlichter angehen, denke ich mal. Das sind eher auch die Spiele, die wir hier lieben. Und deswegen hoffen wir, dass wir den Fans ja vielleicht nicht so ein Herz-Kasper-Spiel wieder bis zur 95. Minute schenken.
Aber sie sollten trotzdem, die zugucken und nicht im Stadion sind, die sollten nicht zu früh ausschalten.
Das ist
ganz wichtig.
Genau, nicht zu früh nach Hause gehen, weil Bremer 95 Minuten, da passiert immer irgendwas.
Und immerhin müssen du und Mitch, ihr müsst euch nicht mit dem Kostic auseinandersetzen.
Das stimmt. Seite, ne? Das ist schon das mal ein stimmt. Vorteil. Aber haben die jetzt einen neuen auch. Ich glaube, der ist ja auch nicht so ganz so schlecht. Das deswegen. Stimmt, ja. Da wird sich eine neue Herausforderung auf uns warten.
Okay. Also schöner können wir es, glaube ich, nicht beenden. Nee. Wir freuen uns auf Sonntag. Wir freuen uns echt, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank.
Also, vielen Dank.
Genieß die Tage bis dahin. Lass dir ab und zu ruhig auf die Schultern klopfen von den nüchternen Bremern. Ich glaube, ihr habt es euch verdient. Und lieben Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Also unterm Strich, beim Blick auf die Tabelle, Leo Bittencourt und der SV Werder Bremen als Aufsteiger auf der 9, 5 Punkte nach den ersten 3 Spielen. Und der FC Schalke 04 auf der 13, gut, 2 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Also die beiden Aufsteiger haben kumuliert bislang in dieser Saison 7 Punkte geholt. Ich würde mal sagen, hätte schlechter laufen können.
Aber auch besser, oder? Also
ja,
Bremen
voll, aber auch schlechter.
Schalke, schwierig sich da zu einigen, aber... Müssen wir zum Glück nicht, denn wir haben jemanden, der arbeitet faktenbasiert.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Mit Schalke 04 und dem SV Werder Bremen gibt es in dieser Saison gleich 2 Aufsteiger, die bereits über viel Erstliga-Erfahrung verfügen. Und gerade die noch ungeschlagenen Bremer mischen die Bundesliga ja unter anderem mit mehr als nur historischen Comebacks ordentlich auf. Passend zu diesen beiden Aufsteigern wurden wir dann auch in dieser Woche auf Twitter gefragt, was war denn statistisch das beste Aufsteiger-Duo in der Geschichte der Bundesliga? Die Antwort auf diese Frage ist dabei gar nicht so lange her, wie man meinen könnte. In der Saison 2016-17 sammelten die beiden Aufsteiger RB Leipzig auf der einen Seite und auf der anderen Seite der SC Freiburg zusammen 115 Punkte. Nie holte ein Aufsteiger-Duo mehr Punkte in einer Bundesliga-Spielzeit. Leipzig wurde damals Zweiter und die Freiburger landeten am Ende auf Rang 7. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte zogen damit 2 Aufsteiger in den Europapokal ein. Allerdings ist Leipzig trotz Platz 2 und 67 Punkten nicht der beste einzelne Aufsteiger der Bundesliga. Dieser Titel gehört weiter dem 1. FC Kaiserslautern. Die wurden in der Saison 1997-98 als Aufsteiger mit 68 Punkten am Ende sagenhaft Meister. Den Platz für das punktemäßig schlechteste Aufsteiger-Duo hingegen, den teilen sich gleich 4 Teams. Sowohl Borussia Mönchengladbach und Tasmania Berlin in der Saison 1965-66, als auch der FC 08 Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin in der Saison 1986-87 kamen zusammen auf nur 48 Punkte. Bremen und Schalke wollen es dabei sicher besser machen als Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin, die stiegen damals nämlich beide ab. Die aktuellen Favoriten auf den Abstieg sind in dieser Saison laut Tipico übrigens keiner der beiden Aufsteiger. Tipico sieht den VfL Bochum mit einer 1,7er Quote und den FC Augsburg mit einer 1,9er Quote als die wahrscheinlichsten Absteiger.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Bochum und Augsburg, übrigens zwei Mannschaften, die die Bremer in den nächsten Wochen kennenlernen werden. Erstmal geht es jetzt gegen Eintracht Frankfurt und dann Bochum auswärts und Augsburg dahorm, wie man an der Weser sagt. Die nächsten Gegner. Übrigens über den vom Wochenende Dortmund werden wir natürlich dann auch nochmal ausführlicher reden. Ist jetzt ein bisschen kürzer geraten, weil wir uns bei den Bremern mit Leo reingesteigert haben. Aber Dortmund dann in der kommenden Woche gegen die Hertha wird ein bisschen ausführlicher Thema werden. Können wir euch schon versprechen, da haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Übrigens bitter für mich an diesem Wochenende, Malen hat nicht gespielt.
Psst, Kicker-Manager spielt.
Und das bedeutet bei mir natürlich, dass es dünne wird, weil ich auch in dieser Saison nicht auf bayerische oder Leipziger Kader Tiefe setze, sondern in der Spitze bin ich gut und dann darf einfach nichts passieren.
Ach stimmt, du bist ja auch noch so einer, der an diesem Spieltag geflucht hat wegen Musiala, oder?
Ich habe verdammt geflucht wegen Musiala, habe mich gefreut, als Gnabry gerade noch rechtzeitig eingewechselt wurde, um sogar noch einen Treffer zu machen. Aber Malen hat natürlich bei mir in der Formation gespielt, ohne auf dem eigentlichen Rasen agieren zu können. Ja, aber am Ende hole ich 43 Punkte. Sibacö, 14.
Stimmt, den hast du.
Gnabry holt dann eben noch 7 Punkte. Hinten habe ich weiterhin Abwehrprobleme. Masraoui ist jetzt zumindest mal reingekommen, aber ich habe da hinten echt schlecht aufgestellt. Ja, Johnny Burkhardt ist zurück. Hab ihn natürlich.
Wieso,
jetzt
du
noch
hast
nicht.
Auch Jérôme Roussillon.
Schwierig, ey.
Schwierig. Aber dann hat allein der eingewechselte Serge Gnabry bei dir mehr Punkte geholt als jeder Spieler bei mir. Ich habe insgesamt 18 Punkte geholt. Aber das ist halt auch, wenn du...
Kann ich mich da absetzen jetzt zum ersten Mal?
Gehe ich von aus. Weil wenn du einen Sturm hast, wo der Schick einfach nicht netzt und wieder Minuspunkte holt, Thiago Tomasch nichts holt, Hofmann und Marmoush, mein ganzer Sturm ist komplett... Das funktioniert einfach alles nicht. Bellingham natürlich an diesem Spieltag nichts. Es ist... Das Einzige, was funktioniert, ist die Verteidigung und Zentner im Tor und die Verteidigung mit Raum, Günther und Sidia. Das ist das Einzige, was bislang bei meiner Mannschaft so einigermaßen... Es ist doch wirklich... Ach, komm.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Ich bin Zehnter geworden in unserer Liga.
Wer hat gewonnen?
Möchte ich noch nachreichen. Glückwunsch an Liane Killmann.
Was? Bei mir steht hier, Lattenkreuz hat gewonnen.
Ach, ich bin
bist du wieder in der falschen?
Bin wieder in der falschen Liga.
99 Punkte an diesem Spieltag geholt.
Ich bin nicht Zehnter geworden. Ich nehme alles zurück. Ich finde mich deutlich später erst.
Da kannst du noch lange scrollen.
Ich finde mich gar nicht.
Okay, gut. Ja, okay. In der Saisonwertung führt Motte 08 256 Punkte und den Spieltag gewonnen hat Lattenkreuz.
Viel schlechter.
Ja, komm. Bevor wir uns beide die ganze Zeit nur ärgern, wir können doch jetzt einfach mal einen Haken an die Bundesliga machen. Wir haben nur alles besprochen, was zu besprechen gilt. Und kommen jetzt eben zu dem, was wir vorhin schon mal angekündigt haben. Das Thema ist jetzt der FC Barcelona. Wenn man sich Mühe gibt, kann man den auch so aussprechen übrigens, Alexander.
Geteilter 250.
Komm, es ist jetzt Katalanenzeit.
Richtig.
Großes Thema diesen Sommer gewesen.
Natürlich, weil ich auch für meine private Hauswirtschaft gerne ein paar Tipps bekommen würde, weil offensichtlich kann man auch mit kein Geld viel tolle Sachen machen.
Nicht nur kein Geld, sondern Minusgeld. Und zwar richtig viel Minus.
Warst du schon mal verschuldet?
Nee.
Also so richtig mit Miesen auf dem Konto, jetzt nicht Barcelona-esque, aber ich habe überlegt, ob ich zu... Also ich habe zu Uni-Zeiten definitiv sehr geknapst und dann am Monatsende...
Das war immer so also richtig eng. Am Ende gab es dann manchmal nur Toast mit Ketchup oder
genau,
so.
Man kannte die Gerichte, die am günstigsten sind und wusste eben, okay, dann muss ich jetzt auch mal mit 10 Euro durch den Rest der Woche kommen und irgendwie hat es dann funktioniert, aber ich habe jetzt nie irgendwie passiert vielleicht irgendwann mal, einen Kredit aufgenommen oder so und war jetzt krass verschuldet, weiß auch nicht genau, wie sich das anfühlt. Ja,
was natürlich für uns beide also ein großes Privileg ist. Ne? Es wird jetzt Menschen geben, die uns zuhören und die damit tagtäglich zu tun haben. Und der FC Barcelona, den guckt man sich dann eben wahrscheinlich vor allem durch deren Augen an und denkt sich, wie geht das eigentlich alles? Und wir haben uns das in diesem Sommer auch gefragt und wir lassen uns das jetzt erklären und versuchen, zusammen auf eine Reise zu gehen, um am Ende ein gewisses Verständnis für spanische Finanzen und katalanische Finanzen und teure Neuzugänge zu haben.
Natürlich nicht nur das, ne? Also wir wollen, so wie wir das in der vergangenen Woche mit der Premier League gemacht haben, natürlich auch auf die spanische Liga schauen. Gibt den einen oder anderen, der sagt, das ist die attraktivste in Europa.
Ja. Du?
Zum Beispiel.
Okay. Christoph Laskowski jetzt auf jeden Fall mit uns im Gespräch über den FC Barcelona und die spanische Fußballliga.
Musik
Ja, nachdem wir in der vergangenen Woche schon einmal den Blick über den nationalen Tellerrand hinausgeworfen haben Richtung England, haben wir uns gedacht, das machen wir in dieser Woche nochmal und gehen aber nicht nach, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, England von Deutschland aus gesehen ist Nordwesten, wir gehen nach Südwesten, wir gehen nach Spanien, wir gehen in La Liga, die Liga, die ihr auch bei uns auf The Zone sehen könnt. Und wir haben uns dazu den Spanien-Experten vom Kicker eingeladen. Christoph Laskowski ist in der Leitung. Einen schönen guten Tag, hallo.
Ja, hallo.
Hallo Christoph. Du, wir müssen einmal den Hörern berichten, was du uns gerade schon einmal so kurz gesteckt hast. Man kennt dich als Christoph Laskowski, aber Freunde und Mitspieler kennen dich als Lasse. Und ich habe mich gerade in die Formulierung, die offensichtlich auf Sportplätzen, auf denen du zugegen gewesen bist, dann am Ende auch Firm geworden ist, verliebt. Gasse Lasse war das, was man bei euch gehört hat. Ne? Finde ich wunderbar.
Ja, kam damals bei meiner Jugendzeit bei der Spielvereinigung Erlangen, hat es immer einer gesagt, da gab es einige Christophs und mit dem Ausdruck war dann auch mein Spitzname geboren und hat sich auch bis heute gehalten allerdings, ja.
Aber das musst du jetzt erklären, also Gasse Lasse in dem Sinne, dass du in die Gasse spielst oder dass du in die Gasse läufst?
Ja, ich sollte in die Gasse spielen. Das hat also, gab so einen kleinen Gummiplatz bei uns auf dem Gelände und es war, ich weiß auch noch genau, wer es war, das war der Dominik Panse, hat auch heute Geburtstag übrigens zufällig. Alles Gute von meiner Seite. Genau, und der hat es dann eben irgendwie gebrüllt, Gasse Lasse, und ja, haben sich alle totgelacht und damit war es durch das Thema. Und ja, beim Spitznamen lag es auch nahe.
Okay, die Gasse Lasses vom FC Barcelona am Wochenende, das waren dann eher so die Herren Pedri und Torres und Gavi und Frankie de Jong. Lass uns mal ein bisschen damit einsteigen, bevor wir dann natürlich auch gleich noch ein paar Themen haben, die auch den Sport streifen bei Barcelona, aber eben nur streifen. La Liga ist jetzt 2 Spieltage alt. Wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen wir Villarreal ganz vorne, dann Real, dann Betis, dann Osasuna und dann den FC Barcelona nur auf Platz 5, am ersten Spieltag nur 0-0 gegen Rayo Vallecano, jetzt aber eben am Wochenende ein klares 4-1 bei Real Sociedad. Du hast das Spiel komplett und intensiv geguckt. Hat man da einen ersten Eindruck vom neuen Barca bekommen?
Teils ja, teils nein, würde ich jetzt mal sagen. Es ging jetzt natürlich super los für Barcelona mit dem frühen Tor von Robert Lewandowski. Dann kam aber recht schnell der Ausgleich auch und ich finde, man hat dann schon in der Folgezeit gesehen, dass da noch einiges nicht stimmt bei Barcelona. Also das ist noch weit entfernt von dem Tiki-Taka, für das ja auch irgendwie dieses Xavi-Barcelona stehen soll. Und ja, Xavi war ja selber der Taktgeber damals beim Tiki-Taka sozusagen. Und ich fand, da hat es schon noch an vielen Ecken und Enden gehapert. Das kam ja dann eigentlich erst die Wende mit den Einwechslungen von Ansu Fati und Rafinha. Vor allem Ansu Fati hat ja da ganz neue Akzente gesetzt. Und da ging das Spiel dann eigentlich erst in eine andere Richtung. Aber bis zu dieser Einwechslung, ja, war ich mitunter schon ein bisschen verwundert von Barcelona. Da lief nicht allzu viel zusammen, oft spielerisch. Und ja, Marc-André Ter Stegen hat ja dann auch nochmal 2 Dinger rausholen müssen. Und ja, danach lief es dann natürlich super glatt für Barcelona. Aber jetzt natürlich nach 2 Spieltagen schon zu sagen, das ist der neue FC Barcelona, weil sie jetzt eben mal eine gute Leistung gezeigt haben. Gegen Rayo war es ja sehr durchwachsen. Ist auf jeden Fall noch zu früh, denke ich.
Gab ja am Sonntag auch ein Geburtstagskind, nämlich eben Robert Lewandowski. Du hast jetzt gesagt, an sich Xavi stehen für den Tiki-Taka-Fußball. Kann man das mit einem Robert Lewandowski vorne drin tatsächlich so machen? Wie hast du ihn jetzt mit den ersten Eindrücken erlebt?
Ja, also ich finde ja allgemein, Robert Lewandowski ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt nur im Strafraum wartet und versucht, die Dinger reinzumachen. Das kann er natürlich, hat er jetzt wieder in überragender Manier gezeigt. Aber so ein Robert Lewandowski, der will auch mitspielen und das kann er auch. Das weiß man, dass das auch ein spielerisch sehr starker Mittelstürmer ist. Und also ich denke, daran wird es nicht scheitern mit einem Robert Lewandowski im Sturmzentrum.
Das ist ganz interessant, ne? Weil bei den Bayern natürlich jetzt das große Thema ist, sie spielen ganz anders, weil sie da vorne jetzt so flexible Leute haben.
Endlich sind die Lewandowski-Fesseln gelöst.
Genau, ja. Der Lewandowski, der da parkt. Aber du hast ja recht, also er hat ja auch bei den Bayern jetzt nicht nur geparkt. Ich weiß sogar, dass er gerne sogar noch ein bisschen mehr mitgespielt hätte, aber im Zentrum auch so ein bisschen gebunden wurde, weil das System so war. Er kann das natürlich und scheint ja auch nicht so schlecht zu funktionieren, zumindest wenn wir jetzt das vergangene Wochenende nehmen. Die große Frage ist, warum darf der da eigentlich spielen? Das ist das, was sich natürlich alle im Moment fragen, in den letzten Wochen immer wieder Thema gewesen. Also selbst, wenn wir gerade bei den Bayern waren, Julian Nagelsmann hat ja einmal eine Spitze rübergeschossen, hat gesagt, ja, er versteht das jetzt so nicht, warum ein Verein, der doch eigentlich hochverschuldet ist, so viel Geld, über 150 Millionen für neue Spieler, unter anderem Lewandowski, ausgeben kann. Da hat ja dann Juan Laporta sehr, sehr spießig reagiert und gesagt, ohne dass er jetzt den Namen Nagelsmann genannt hat, es ist Ahnungslosigkeit, ein Mangel an Informationen zu unserem Club, wenn man so etwas sagt. Kannst du uns mehr Informationen geben? Warum können die das machen?
Ja, es ist tatsächlich schwierig zu erklären. Also ich sage es auch mal wie Jürgen Klopp, wenn man mir sagt, ich habe kein Geld, dann gebe ich nichts mehr aus, hat er bei uns im Kicker-Interview mal gesagt. Ja, es ist tatsächlich kompliziert, da hinter die Fassaden zu blicken vom FC Barcelona. Sie verkaufen eben letztendlich so ein bisschen ihr Tafelsilber mit diesen TV- und Merchandising-Rechten. Es ist natürlich die Frage, wie sich das langfristig auswirken wird. Ja, fühlt sich etwas an nach Großmannszucht und wahnhaften Kaufrausch, was der FC Barcelona da betreibt. Und ja, die Folgen wird man wahrscheinlich erst in vielen Jahren sehen, inwiefern sich der FC Barcelona damit einen Gefallen getan hat. Ich meine, Barcelona will eine Marke sein, dafür stehen sie. Und das ist ja auch ein Grund, warum sie unter anderem diese ganzen Stars kaufen. Sie wollen eben dieser FC Barcelona wieder werden, der diese Stars vorweisen kann. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund. Man hört ja zum Beispiel auch von Real Madrid jetzt nicht die ganz große Kritik daran, weil die wollen wieder dem FC Barcelona auch für ihre Super League mitgewinnen. Das ist nun mal in Spanien auch nicht so ein großes Thema wie hier, sage ich mal. Das wird ein bisschen mehr akzeptiert, dieses ganze Finanzgebaren. Aber ja, wie ihr sicher wisst, es ist sehr kompliziert, das zu erklären, wie es dazu überhaupt kommen kann bei 1,3 Milliarden Schulden.
Ja, das ist die Summe, die dann natürlich sofort irgendwie einem in den Magen schlägt, wo man sich denkt, okay, und auf der anderen Seite werden dann da Spieler verpflichtet. Wir haben uns natürlich auch nochmal zusätzlich eingelesen, weil eben in Spanien, und das muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen klar machen, es gibt da einfach eine andere Art von Financial Fair Play, als wir das zum Beispiel in Deutschland haben. Also du musst Spieler registrieren und hast nur einen gewissen Pool zur Verfügung, und wenn du halt da drüber liegst, dann klopft dir die Liga auf die Finger. Also ich habe vorhin nochmal diese Beispielrechnung gehabt. Also du verpflichtest jetzt...
Stichwort Salary Cap, ne?
Genau.
Ne? In Spanien.
Genau, also das ist halt der große Unterschied, damit auch die Hörer und Hörerinnen da nochmal einen anderen Eindruck von bekommen. Also ich verpflichte jetzt einen Alex Schlüter, auch wenn es utopisch ist, weil für so wenig Geld würde ich ihn nie bekommen, für 20 Millionen, für 4 Jahre. So. Und dann wird quasi in diesem Salary Cap gesagt, oder es ist nicht nur ein Salary Cap, weil auch die Ablöse eine Rolle mitspielt. Es wird dann gesagt, okay, und ich gebe dir, sagen wir jetzt mal, 5 Millionen Jahresgehalt. Dann wird diese Ablöse auf die 4 Jahre aufgeteilt und wird quasi gesagt, du bist in jedem Jahr, kostest du 5 Millionen Ablöse, ne, mhm, für den Vertragszeitraum, und kostest aber natürlich in jedem Jahr auch nochmal deine 5 Millionen Jahresgehalt. Das, ja, heißt, kostest mich kumuliert als FC Barcelona in einer Saison 10 Millionen. Und das ist das, dieses Volumen, dafür muss ich dich registrieren. Und das ist halt das Komplizierte im Grunde genommen, weil wir das aus Deutschland einfach so nicht kennen.
Und wenn das dann mit allen anderen Spielern über dem eigentlichen Budget liegt, dann darf ich die Leute nicht registrieren. War das der Grund? Christoph, da ist dann der große Haken bei Barcelona gewesen, oder?
Ja, genau. Also deswegen wurden ja auch diese TV-Merchandising-Rechte verkauft. Dadurch ist dann wieder der Gesamtpool, also ja, die Einnahmen sind dadurch gestiegen und dadurch konnten sie wieder Leute registrieren.
Ja, das ist schon kurios.
Wieder, ne, registrieren, aber es ist natürlich jetzt, wenn man sieht, es hat ja auch nicht ganz geklappt, ne? Also der Schulz-Koundé ist jetzt seit 2 Spielen raus. Das ist natürlich irgendwie schon, ja, bisschen lächerlich fast, wenn ein Spieler, der Barcelona 50 Millionen gekostet hat, 2 Spieltage raus ist und dafür ein Eric Garcia spielt, der bislang einfach nicht überzeugen konnte. Ne? Da greift man sich natürlich schon irgendwie an den Kopf.
Du hast von Tafelsilber gesprochen, wenn es jetzt an die TV-Rechte ging zum Beispiel. Heißt aber, man geht auch enorm ins Risiko, wenn da nochmal etwas, also wir hoffen natürlich nicht, dass wieder sowas wie eine Pandemie zusätzliche Einbußen bedeuten wird, aber man ist da jetzt noch mehr an die Kante der Planke, sage ich mal, gewandert, was das Finanzielle angeht, weil man eben diese eigenen Sicherheiten jetzt veräußert hat.
Genau, so schaut's aus. Also der Schatzmeister, der Eduard Romeo von Barcelona, hat ja auch mal gesagt, ja, wir brauchen 700 Millionen Euro, um uns wieder auf die Beine zu stellen, hat er in dem Sommer gesagt. Das sagt ja schon alles aus, ne? Das ist alles extrem auf Kante genäht bei Barcelona. Das ist halt ja eine Wette in die Zukunft, wie man immer so sagt.
Es ist ja interessant, dass der Clubchef selber ja sagt, anderes Zitat von ihm ist: Es ist wahr, dass wir praktisch unheilbar krank waren, aber dank dieser finanziellen Hebel, über die wir gerade gesprochen haben, Zitat, haben wir das Krankenhaus verlassen.
Ja, also offensichtlich haben sie ein paar Hebel gefunden, die vielleicht sogar in Spanien mehr als hier dann als sehr smart bezeichnet werden. So höre ich das jetzt raus, zumindest.
Ja, also genau, Hintergrund ist ja auch ein bisschen, dass die Liga braucht den FC Barcelona. Es ist einfach aus Vermarktungsgründen. Also so ein Javier Tebas, der Liga-Präsident, der ist natürlich darauf angewiesen, dass er ein starkes FC Barcelona hat. Der hat ja mehrfach auch immer betont, es sei die beste Liga der Welt, als damals noch Cristiano Ronaldo und Messi da waren. Und ja, dann waren sie weg. Und da geht ja sehr damit haushalten mit diesem Thema. Und ja, deswegen, ich denke schon auch, die Liga wird auch einiges, wird Barca da schon ein bisschen entgegenkommen, dass das auch alles hinhaut für sie.
Wenn du die Liga insgesamt nochmal ansprichst, abschließend vielleicht nochmal auf Sportliche bezogen, mit diesem, man kann schon sagen, neuen Kader Barcelona auf Augenhöhe mit Krösus Real Madrid, oder sind die Madrilenen personaltechnisch, mannschaftstechnisch dann schon noch eine Liga für sich in Spanien?
Also das ist wirklich schwer zu prognostizieren, wieder nach diesen zwei Spielen. Real Madrid ist für mich total gefestigt. Die haben ihren Kader ganz gut gehalten. Die haben auch diesen großen Abgang von Sergio Ramos damals natürlich meiner Meinung nach perfekt aufgefangen mit David Alaba. Das war wirklich für mich ein Spitzenkauf. Sie haben jetzt erstmal auch noch ihren Karim Benzema. Interessant wird es eben, wenn da mal ein neuer Zielspieler integriert werden muss da vorne, so wie es eben jetzt Barcelona machen muss. Aber Real ist für mich auch jetzt, wie sie da in Almeria das Ding noch gedreht haben oder jetzt auch am Wochenende, ist einfach stark. Ist gut, sie haben jetzt den Casemiro verloren, das wird jetzt natürlich schon interessant, aber haben da, glaube ich, mit Tchouaméni auch wirklich einen starken Ersatz. Das wäre vielleicht jetzt noch das Einzige, wo ich sage, okay, der wird ihnen schon gescheit fehlen. Ne? Das ist ja irgendwie, wenn man es auf das Halbfinale Hinspiel von der Champions League gegen Man City mal zurückblickt, da hat er ja auch gefehlt und Toni Kroos musste das dann spielen und das Stimmt. ist ja ziemlich in die Hose gegangen. Ne?
Wir halten fest, mein geliebtes gelbes U-Boot ganz vorne. Ich hätte nichts dagegen, wenn Villarreal auch am Ende Meister wird, sage ich ganz ehrlich. Wir halten fest, Real ohne Casemiro, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, ne? Weil man hat halt, ich sage jetzt mal hart, man war dran gewöhnt, dass sein Quadratschädel im Mittelfeld aufräumt, der ist nicht dabei. Wir halten fest, beim FC Barcelona gucken alle drauf, kriegt man irgendwie den Frenkie de Jong noch weggeekelt, um dann dafür den Koundé registrieren zu können. Das ist ja auch diese irre Geschichte von wegen, ja, der Vertrag wurde unter, was war das Zitat, unter quasi mafiös Strukturen irgendwie zusammen. Also viele Dinge, die wir festhalten, was den spanischen Fußball angeht. Gasse lasse, ich würde sagen, wir melden uns wieder bei dir. Wenn die Saison dann mal ein bisschen weiter ins Laufen gekommen ist und wir vielleicht auch noch ein paar mehr Rückschlüsse ziehen können, wenn wir dann auch mal die Teams dann in den ersten internationalen Spielen da so gesehen haben, würde ich vorschlagen.
Christoph Laskowski, genau. Dankeschön.
Sehr gerne, danke.
Gasse lasse ist übrigens für mich nur auf Platz 2 der Fußballspitznamen. Zumindest in meiner Welt.
Na?
Oder zumindest, was heißt Spitznamen? Sein Spitzname ist Lasse und dann gab es den Ausruf Gasse Lasse. Der hält aber nicht mit unserem gemeinsamen Kumpel Birger, der natürlich, wenn er aufs Tor zugelaufen ist, von Mitspielern wie mir, welchen Ausruf bekommen hat?
Weiß ich nicht.
Schießbürger. Oh. Das war's für diese Woche.
Gott, das sind Schmerzen.
Wir sehen uns, wir hören uns, würde ich sagen, denn es ist ja weiterhin ein Podcast in der kommenden Woche wieder. Ich ziehe mich zurück. Aber das letzte Wort hat, wie immer, mein lieber Kollege Benny Zander.
Fazit, das war, glaube ich, das schlechteste Ende von KMD, seitdem wir diesen Podcast machen. Danke, Alexander, dafür, dass du den Podcast so bereicherst, wie du es jede Woche wieder tust. Danke fürs Zuhören. Bis kommenden Montag. Ciao.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.